ARD Sounds.
Das war mir zu heiß zum Lesen, Katharina.
Wirklich?
Ja, ich musste wirklich, ich lag stellenweise nur rum. Ich konnte.
War es heiß in deiner Wohnung?
Das auch, aber ich lag wirklich mit runtergezogenen Rollläden auf dem Sofa und konnte mich stellenweise gar nicht richtig bewegen. Also ich war, zum Lesen war es zu heiß. Dir ging es anders?
Ja, ich fand das eigentlich fast an allen Tagen im Schatten noch aushaltbar. Oh. Und da habe ich sehr viel im Schatten gelesen.
Ja, es sollen ja Leute gegeben haben, die extra ins Kino oder in Läden gegangen sind, nur weil da hübsch Klimaanlage ist.
Auch in Buchläden zum Beispiel habe ich mehrmals bei Instagram gesehen, dass Menschen sagen, so, hey, bei dem Wetter gehe ich einfach ganz lange in einen schönen Buchladen.
Und was sollen wir sagen? Unser Buktopus ist immer wohl temperiert. Wir sind wieder da.
Buktopus. Sonderfolge.
Sonderfolge. Oh Gott, es wird nicht besser.
Da sind wir wieder in unserem Buchladen. Erklärung an dieser Stelle vielleicht für alle neuen Hörerinnen und Hörer, die diese Art von Eat, Read, Sleep-Folgen noch nicht kennen. Das funktioniert folgendermaßen.
Ihr schickt uns, wie in einem ganz normalen Buchladen, eure Buchgesuche. Sagen Sie mal, Frau Marenholz, ich hätte gern ein Buch für meinen Schwiegervater zum Geburtstag. Der interessiert sich für Bonsai-Bäume und Architektur. Haben Sie da was?
Genau. Oder jetzt im Sommer auch gerne, meine beste Freundin fährt in den Urlaub nach Sardinien und ist am liebsten am Steinstrand. Haben Sie da was, was irgendwie Meer und Sonne und Steine vereint?
Genau. Also wir spielen Buchladen und wir geben ganz höchst individuelle Tipps, die auch immer wieder was erfahrungsgemäß für andere Leute, also für euch sind. Und da sind auch Bücher dabei, die wir schon mal hatten. Das kann vorkommen.
Ja, das sind dann so kleine friendly Reminder von uns. Da verweisen wir auch meistens auf die entsprechende Folge, wenn sie uns einfällt. Und es sind auch manchmal ältere Bücher, was gut ist, denn die gibt es dann schon als Taschenbuch. Das ist ja gerade fürs Urlaubsgepäck auch sehr praktisch. Manche sind auch nur noch antiquarisch zu haben. Da nehmen wir auch keine Rücksicht drauf. Die empfehlen wir trotzdem, weil man sie ja irgendwie immer auch noch kriegt. Und wir finden bei einigen, dass sie zu Unrecht in Vergessenheit geraten sind.
Und dann gibt es auch immer wieder Bücher. Wir lesen ja viel mehr als die Bücher, die es in den Podcast schaffen. Einige schaffen sich in den Podcast. Und dann ist dann dieser Ereignismoment, der Buchladen. Dort findet sich dann diese Nische, dort findet sich ein Fenster. Und durch dieses Fenster weht herein ein Buchtipp, der noch keine Berücksichtigung gefunden hat bislang.
Wie schön du das wieder gesagt hast. Also es ist eine etwas schräge Version der normalen Eat, Read, Sleep Buchtipps. Wundert euch nicht. Einfach zurücklehnen und mit uns eine angenehme Zeit im virtuellen Buchladen verbringen.
Müsste wieder durchgefegt werden. Ist ja schon ein bisschen her, dass wir geöffnet hatten.
Es war vor Weihnachten die letzte Öffnungszeit.
Da hier liegen noch so Schokokekskrümel.
Und so ein paar Weihnachtssterne. Ja. Keine Zeit zum Aufräumen. Wir machen jetzt einfach den Laden auf.
Guck mal, da steht schon jemand in der Tür, wenn das nicht Nicole ist.
Hallo, liebes Buktopus-Team. Hier ist die Nicole aus Zirndorf und ich bin auf der Suche nach Buchtipps für meinen Lesesommer. Besonders gern lese ich gerade etwas dickere Romane, die ihre Figuren oder ganze Familien auch über einen längeren Zeitraum begleiten und dabei trotzdem auch richtig spannend sind. Demon Copperhead und Das mangelnde Licht, die habt ihr ja schon im Podcast vorgestellt, haben mich da total mitgerissen. Und zuletzt haben mich auch In den Farben des Dunkels von Chris Whittaker und Der Gott des Waldes von Liz Moore begeistert. Habt ihr in die Richtung vielleicht noch mehr Empfehlungen für mich? Dann wäre ich für den Sommer auf jeden Fall bestens versorgt. Vielen Dank und liebe Grüße aus Mittelfranken.
Mensch, Nicole, wenn du Demon Copperhead magst und Liz Moore und Nino Haratischvili, das sind dicke, toll erzählte Bücher, dann kannst du alles von Barbara Kingsolver lesen natürlich. Also wenn dir Demon Copperhead gefallen hat, Die Unbehausten, auch eine Geschichte aus zwei Jahrhunderten, Familien, die in demselben Haus leben und es geht um die USA, also ein morsches, kaputtes Haus, schon damals kaputt von Anfang an, von wegen Gründungsmythos. Also die US-Amerikaner sind die Unbehausten. Hashtag Metapher. Wunderbares Buch. Und bald soll ja auch nochmal die Giftholzbibel bei DTV neu erscheinen.
Darauf wartet Daniel schon so ungeduldig, aber so er wird lange. Immer wieder enttäuscht. Jetzt gibt es nämlich erstmal ein ganz neues von Barbara Kingsolver. Da wollten die nicht kurz vorher ein altes rausbringen. dann musst du jetzt erstmal das Neue lesen.
Wir bekommen immer wieder noch Anfragen oder Berichte, dass Menschen die Giftholzbibel antiquarisch gekauft haben für astronomische dreistellige Summen.
Nein, wirklich?
Ja, tatsächlich. Echt? Also es gibt noch einige wenige deutsche Übersetzungen, damals aus dem Kabelverlag. Aber das Buch, das ist noch so ein halber Geheimtipp, ist ja nochmal erschienen als Willkommen in Kilanga von Barbara Kingsolver in einem anderen Verlag. Und vielleicht hat man dort mehr Glück. Ein ganz dickes, bibeldickes Buch mit ähnlichen erzählerischen Vibes ist Abraham Varghese, Die Träumenden von Madras. Das haben wir schon mal in Folge 98 vorgestellt. Eine junge Frau in Indien vor 125 Jahren. Sie zieht zu ihrem neuen Mann. Der Stiefsohn, der kleine Junge, ertrinkt. Und dann, das ist das Besondere, er ist nicht der Erste in der Familie, der ertrinkt. Es gibt eine ganz irrationale Angst auch vor Wasser in dieser Familie. Was steckt dahinter? Das ist wirklich umwerfend erzählt. 894 Seiten. Und ich erinnere mich noch an den Wumms vor allen Dingen des letzten Drittels, wenn sich alles zusammenfügt. Ein Blick in eine mir fremde Welt. Dickes Buch, Familie, Schicksal, alles dabei. Also ein Buchladen, Royal Flush sozusagen.
Das klingt super. Und Daniel durfte auch gleich am Anfang hier in unserer Buchladenberatungsstunde direkt über Barbara Kingsolver schwärmen. Wie könnte es besser laufen?
Das hätten wir schon mal abgehakt.
Genau. Dann auf jeden Fall, das haben wir ja unlängst vorgestellt in Folge 166, Die Riesinnen wären natürlich auch was für Nicole Dick. Familienroman.
Ja, genau. Drei Generationen von Frauen im Schwarzwald mit Sucht und Sogpotenzial.
Absolut. Ja. Einmal angefangen, kann man es nicht aus der Hand legen, obwohl es mehr als 400 Seiten hat. Also das legen wir dir auf jeden Fall auch nochmal ans Herz, Nicole. Und übrigens ist das eines der wenigen Bücher, glaube ich, Die Riesinnen von Hanna Heffner. Ach, an der Stelle können wir vielleicht mal sagen, wir nennen in diesen Buchladenfolgen nicht immer verlässlich Seitenzahl, Preis, Verlag, Übersetzer. Manchmal auch vielleicht gar nicht mal den Autor, wenn es eher unbekannte Autoren sind. Das kann man alles in den Shownotes nachlesen. Und weil wir hier so viele Buchtipps haben werden, haltet euch fest, wollen wir nicht so einen Informations-Overflow haben und konzentrieren uns dann auf das Wesentliche. Also, Die Riesinnen von Hanna Heffner. Meine Theorie, Daniel, Die Riesinnen ist eines der ganz wenigen Bücher, die man sehr vielen Leuten empfehlen kann. Es gibt ja manchmal so Bücher, wo man sagt, das ist was für jemanden, der, keine Ahnung, eher so Dorfromane mag oder eher Frauenschicksale oder eher was Lustiges oder eher was ganz Ernstes. Und dieses hier vereint so viele Sachen.
Das hat alles und es hat auch ganz unterschiedliche Stile. Es fängt ja mit so einem ruppigen Schwarzwälder sonnenlichtfernen Stil an, so ein bisschen wortkarg.
Dunkel.
Und dann wird das ja rauschhaft mit dem Interrail-Ticket durch Italien. Sein ganz starkes Buch, ich habe es auch schon mehrfach verschenkt, an, wie du es sagst, an ganz unterschiedliche Leute, an Männer und an Frauen, auch unterschiedlichen Alters.
Ja, ne? Also Nicole geht hier mit drei Büchern zu unserer Kasse und ich habe hier eine Mail.
Ja, wir machen ja auch Online-Beratung.
Ja, absolut. Wir machen Wir machen auch Online-Beratung und Dörte hat uns aus Siegburg gemailt. Und wir freuen uns übrigens vor allem, wenn unsere Kunden uns so kleine nette Anekdoten auch noch so ein bisschen dazu mailen zu ihrem Buchwunsch. Und deswegen lese ich gerne mal die Mail von Dörte vor. Sie schreibt: Liebes Eat Read Sleep Team, in unserer kleinen Kreisstadt, in der noch nicht einmal der Zeitungsshop am ICE-Bahnhof nennenswerte Öffnungszeiten hat, also eine sehr kleine Kreisstadt, musste die letzte unabhängige Buchhandlung schließen. Es blieb aber eine zweite Buchhandlung, schreibt sie dann weiter, die inzwischen von der ganz großen Kette geschluckt wurde. Aber, schreibt Dörte, unser Herr M., der uns seit langer Zeit berät, der den Geschmack unseres Sohnes ebenso kennt wie den unserer Freundin, er und auch andere langjährige Kolleginnen stehen immer noch vertraut hinter der Theke. Manchmal sieht man sie mit stoischen Gesichtern billige Geschenkartikel in die Regale räumen, mit einem Achselzucken die Dark Romance mehr ins Rampenlicht rücken, weil das nun mal gerade Firmenpolitik ist. Aber ihr sicherer Buchgeschmack hat sich nicht verändert und deshalb ruhen immer zwei Seelen in meiner Brust. Und wenn diese große Kette bedeutet, dass unser Herr M. seinen Job sicher behalten darf, ohne sich um seine Existenz sorgen zu müssen, dann ist das für mich auch viel wert.
Das wollte Dörte uns mal schreiben. Danke, ganz interessant. Und das ist ja genau das, was wir sagen. Unser Herz gehört den unabhängigen Buchhandlungen. Wir haben ja gerade diese wunderbare Aktion, da machen mehr als 800 Buchhandlungen
mit. Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn. Und die Pässe kommen wäschekorbweise sozusagen zurück mit den Stempeln. Wunderbar, wie ihr alle mitmacht. Aber deshalb verdammen wir ja nicht die großen Ketten, denn wir haben die Erfahrung gemacht, auch da arbeiten kompetente, leidenschaftliche, wunderbare Buchhändlerinnen und Buchhändler.
Genau. Aber Dörte kommt natürlich eigentlich mit einer Anfrage zu uns, wie gesagt per Mail. Sie sucht ein Buch für ihren Mann, der Kanada, Alaska und die großen Naturparks in den USA liebt. Da sollte das Buch also bitte gerne spielen. Und herzliche Grüße, schreibt Dörte, aus dem Land der Karnevalsshops. Den hat sogar die kleine Kreisstadt.
Oh.
Das ist schön, da im Westen von Deutschland.
Fahren wir vorbei zum Shoppen, ne?
Die ganzen Karnevalsshops, darauf kann man sich verlassen. So, Kanada, Alaska, haben wir da was?
Einiges. Einmal ein Buch, das hatten wir kürzlich in der Folge, nämlich Das Wesen des Lebens. Das ist die Geschichte der Stellerschen Seekuh, dieses riesige Tier, das ausgestorben ist. Und dieses Buch erzählt die Geschichte der Seekuh und der Beforschung der Seekuh-Geschichte. Und das spielt auf den Aleuten und in Alaska. Man erfährt ja, wie sie ausstirbt, die Forschung. Wir sind also mit Steller, mit dem Forscher und mit Bering auf den Aleuten. Und es passiert dann auch später noch was in Alaska. Da wird dann das Skelett gefunden. In Folge 163 haben wir ausführlich über dieses wunderbare Buch gesprochen. Also sehr viel Arktis, sehr viel Minustemperaturen. Ich habe noch ein ganz besonderes Buch aus Alaska. Apropos Alaska, einen ganz schrägen Krimi. Die Vereinigung jiddischer Polizisten. Das spielt, Katharina, in einer alternativen Geschichte Alaskas. Stell dir vor, es gibt nach dem Krieg keinen Staat Israel, sondern die Juden wurden nach dem Krieg in Alaska angesiedelt. Und solche Überlegungen gab es wirklich. So Slattery Plan hieß das, glaube ich. Und jetzt, 60 Jahre später, soll das Gebiet an die USA zurückfallen und es gibt eine große Unsicherheit. Und dann geschieht ein Mord, ein Verbrechen in Alaska. Ein Schachgroßmeister wird ermordet, ein Rabbinersohn und der Ermittler dieser jiddischen Polizei ist ein depressiver Alkoholiker, ein ganz starker Krimi, ein anderer Blick auf Alaska, der auch ganz viele Alaska-Spirits aufnimmt. Skurril und schlau spannend von Michael, wie wird er wohl ausgesprochen? Chabon. Chabon, Michael Chabon.
Und den kenne ich auch.
Den kennst du?
Ja, den kenne ich. Von dem habe ich schon mal was gelesen. Weiß jetzt nicht, wie es hieß, aber...
Ganz interessantes Buch, habe ich mal geschenkt bekommen. Ja, ganz interessanter Plot. Und dann noch ganz viel Ahorn-Sirup-Flavor gibt es in dem wunderschönen Louise Penny-Krimis. So Verbrechen in der Kleinstadt, schön erzählt. Hatten wir auch schon bei uns im
Podcast. Hatten wir auch schon bei uns. Erscheint jetzt demnächst wieder neu, habe ich gerade gelesen.
Und dann gibt es noch sowas Dickes, Familiensaga-mäßiges, Das Flüstern der Bäume, so ein Weltbestseller von Michael Christie, gibt schon als Taschenbuch 14 Euronen bei Penguin erschienen. Es geht um Jacinda Greenwood, die ist so Führerin im Naturpark, im Greenwood Naturpark und die entdeckt ihre Familiengeschichte ganz farbenprächtig, mitreißend, bewegend, wie das Herbstlaub in Kanada.
Oha, das waren jetzt schon 4 Bücher für den Mann. Von Dörte, ich fasse nochmal kurz zusammen.
Ja.
Ich kassiere nochmal virtuell ab. Das Wesen des Lebens über die Stellersche Seekuh, die Vereinigung jiddischer Polizisten, der Krimi von Michael Chabon oder vielleicht auch Chabon, wer weiß das schon in Kanada, und die Louise Penny Krimis und Das Flüstern der Bäume von Michael Christie. Ich wollte eigentlich noch empfehlen Beeren pflücken von Amanda Peters, das hatte ich mal in der Folge mit Jan.
Das mit dem coolen Cover, mit den vielen
Blaubeeren. Mit diesem richtig schönen Cover. In Folge 140 war das. Das spielt 1962 und da geht es um eine Mi'kmaq-Familie. Und die Mi'kmaq sind ja so ein indigenes Volk in Kanada, in Nova Scotia, genauer gesagt. Die reisen nach Maine und wollen da Blaubeeren pflücken. Das machen die jedes Jahr im Sommer. Und eines Tages verschwindet ihre 4-jährige Tochter. Alle suchen sie, niemand findet sie. Und dann spielt das Buch auf 2 Ebenen weiter. Einmal bei dieser Familie in Nova Scotia und in Maine bei einer anderen Familie, denn beide Familien hängen zusammen. Das ist auch noch ein Tipp für alle Leute, die Kanada lieben. Natürlich nicht nur für Dörtes Mann, sondern die gerne was aus Kanada oder Alaska lesen. Ja, meine Güte. Und da habe ich doch am Anfang gesagt, wir sagen nicht alles Seitenzahl dazu, damit es keinen Informationsoverflow gibt.
Einmal das ist ja jetzt, genau.
Nee, ich meine, jetzt also, haben wir schon so viele Bücher. Das ist ja allein schon eine ganze Menge. Komm, wir trinken mal kurz was hier in unserer Buchhandelszeit. Guck mal, ich habe... Alle Gläser waren weg. Das ist ein typisches Büroschicksal, glaube ich.
Du hast eine Schneemann-Tasse.
Ich habe so eine Schneemann-Tasse.
Was habe ich? Ich habe Gänse.
Guck mal,
so Gänse hier, mit.
Die habe ich extra für dich genommen. Wir trinken unser Wasser aus einer Weihnachtstasse, weil alle Gläser weg in der Spülmaschine, was weiß ich.
Also unser Podcast-Studio ist schon ganz fein, aber es wird jetzt wie ein Bruch, ein Riss in der Matrix sozusagen. Diese Schneemann-Tasse.
Wir müssten eigentlich die Eat, Read, Sleep-Tassen hier haben, aber ich wage nicht zu sagen, was damit passieren würde, wenn wir die hier stehen lassen.
Ja.
Möglicherweise auch weg.
Also so eine Schneemann-Tasse ist aus Gründen diebstahlsicher.
Ja, diebstahlsichere Tasse. So, jetzt Disziplin im Buchladen. Ja. Da ist unsere nächste Kundin.
Mein Name ist Melanie Steinmann und ich komme aus Vechelde in der Nähe von Braunschweig. In diesem Sommer werden wir zu Hause bleiben. Das heißt, ich hoffe, dass in dieser Zeit das Wetter schön ist und ich meine Terrasse genießen kann, wo ich ein schönes Buch lesen möchte. Es darf gern ein Krimi sein, der aber bitte nicht zu blutrünstig ist, oder aber auch ein schöner Familienroman.
Vechelde bei Braunschweig kenne ich natürlich.
Ach was.
Logischerweise. Aha. Da bin ich schon oft durchgefahren und ich hoffe auch auf gutes Wetter für den Sommer, Melanie.
Ich habe gerade in meinem Urlaub ein ganz tolles Buch gelesen von Graham Norton.
Das ich dir gegeben habe.
Das ist so schön. Graham Norton ist der Typ, das ist so ein Talkshow-Host aus England bei der BBC. Und der ist auch der Peter Urban sozusagen der BBC. Der macht immer die Kommentare beim Eurovision Song Contest für England.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, und der ist auch Schriftsteller. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt auf Englisch Frankie. Aber auf Deutsch heißt es anders, weil es gibt ja schon Bücher, die Frankie heißen.
Ja, die Katzen.
Diese Katzenbücher.
Ach, deswegen.
Und deshalb heißt es auf Deutsch Eine wie Frankie.
Ach so.
Und es handelt von Damien, der ist Altenpfleger in England und er betreut Frankie, eine ältere Dame, die bekommt auch nur einen Besuch von, die ist einsam und die bekommt nur Besuch von ihrer alten besten Freundin von Nor. Und Damien erfährt von ihr die eigene Lebensgeschichte. In Irland, in London, in New York, in den 60er bis 80er Jahren, habe ich gerade gelesen. Ist am Anfang sehr stark, in der Mitte ist es gut bis sehr gut und am Schluss hatte ich auch Tränen in den Augen. Am Ende hat es mich nochmal gepackt.
Ich habe es ja auch gelesen. Ich fand es auch ein gutes Buch.
Ja.
Es hat mich nicht so komplett vom Hocker geraubt. Ich hatte allerdings auch vielleicht so große Erwartungen, weil eine Freundin von mir meinte, es wäre das beste Buch ihres Jahres, letztes Jahr, glaube ich, gewesen oder der letzten Monate oder so. Ich fand es auf jeden Fall super.
Es ist
super.
Keine Hirschkuh.
Ja, Hirschkuh ist ja bei uns, seitdem Daniel das Buch hier draußen von Martina Behm so gut fand, in dem eine Hirschkuh vorkam, ist Hirschkuh für uns jetzt so eine Metapher für so ein persönliches
Highlight-Buch. Genau.
Über eine längere Zeit so. Also Eine wie Frankie ist auf jeden Fall ein gutes Buch, nicht meine Hirschkuh, aber trotzdem toll.
Ja, wirklich ein sehr gutes Buch, auch nicht meine Hirschkuh. Da, also die Konkurrenz, habe ich den Eindruck, ist in diesem Sommer, in diesem Frühsommer besonders groß. Ich habe super tolle Bücher gelesen. Riesenen war eins davon. Also Riesenen hat eben Hirschkuhpotenzial. Frankie nicht, also eine wie Frankie. Aber es ist auch eine ganz tolle, wunderbar erzählte Geschichte mit ganz viel Glam aus New York, aus den 70er Jahren. Und auch mit einer Ungerechtigkeitsgeschichte noch aus Irland und aus England. Super.
Ja, und Riesinnen wäre natürlich auch was für Melanie. Familienroman war ja auch gewünscht. Und Krimi hätte ich jetzt noch im Angebot. Claire Douglas wollte ich schon lange mal empfehlen. Die habe ich ja erst vor kurzem entdeckt. Ich habe jetzt gerade das zweite Buch von ihr gelesen. Und das sind so Krimis, wie ich sie gerne mag. Eher so Psychoplots und nicht so Depri-Splatter-Serienmörder-Sachen. Aber trotzdem sehr, sehr spannend. Und das aktuelle Buch von Claire Douglas heißt Geliebte Schwestern. Da geht es um Tasha und Alice. Schwestern, obviously. Tasha ist verheiratet, Kinder, Haus, Mann, durchschnittlicher Job. Und Alice ist ganz anders. Die hat Karriere gemacht, ist reich, reist mit ihrem Mann um die Welt und verstehen sich aber super. Und als Tasha jetzt mit ihrem Mann so eine Auszeit mal machen will, mal ein bisschen weg von den Kindern, mal ein bisschen Romance mit dem Mann erleben, schlägt Alice ihr einen Haustausch vor. Also Tasha könnte in ihr super Apartment in Venedig da so einen kleinen Liebesurlaub mit ihrem Mann machen und Alice würde in der Zwischenzeit in Bristol auf die Kinder aufpassen. Aber dann passieren merkwürdige Dinge. Jemand verfolgt Tesha in den Gassen von Venedig und in Bristol bricht jemand in ihr Haus ein und verletzt Alice schwer. Also so ein spannendes Psycho-Ding. Davor habe ich gelesen von Claire Douglas' Perfect Crime. Da geht es um diese, da haben wir auch schon mal drüber geredet, Krimi-Autorin, deren Plots plötzlich Realität werden. Auch toll. Ich fand beide total spannend. Mhm. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall für meinen Urlaub noch ein paar mehr von Claire Douglas besorgen.
Also Melanie, da muss was für dich dabei sein.
Da muss was dabei sein. Da muss was dabei sein. Und wir können jetzt auch nicht länger uns mit Melanie aufhalten.
Denn da ist schon Deborah in der Tür.
Deborah ist in der Tür.
Da ich beim Lesen gut...
Nee, du musst sagen, also, hallo Deborah zu mir.
Achso, hallo Deborah.
Hallo.
Hallo.
Gott, das Schauspiel klappt auch schon mal besser bei uns. So, psch, psch. Hallo Herr Kaiser, bei mir ist es ja so, ich kann mich beim Lesen sehr gut entspannen, aber ich habe wenig Zeit und deswegen hasse ich es, Bücher zu lesen, die schlecht sind bzw. mir nicht gefallen. Ich mag gerne Bücher über Einzelschicksale, kein Fantasy, keine Schnulzen, keine Krimis oder Thriller. Haben Sie da was?
Ding, 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 ding. Gerade eben schon Melanie empfohlen, eine wie Frankie. Ich glaube, Katharina, das ist was für Deborah, oder?
Auf jeden Fall. Riesinnen, auch hier wieder.
Unbedingt.
Die Riesinnen heißt es übrigens eigentlich, von Hannah Heffner. Und ich könnte noch schnell Pause von Lena Kupke reinwerfen. Die hatten wir ja gerade in Folge 167. Einfach nochmal reinhören. Da kann man übrigens, wir haben ja in den meisten Apps, in ARD Sounds natürlich, auch in einigen anderen Apps, Kapitelmarken. Das heißt, wir verzeichnen in den Shownotes genau, welches Buch an welcher Stelle von uns vorgestellt wird und dann kann man da so draufspringen. Dann muss man nicht alles nochmal hören.
Moderne
kann man aber
Zeiten,
natürlich.
Toll.
Kann immer auch nochmal alles hören. Und was ich jetzt hier noch Deborah und sehr vielen, eigentlich allen anderen empfehlen würde, ist Weird Girls. Das ist eines dieser Bücher, die es bisher nicht in Podcasts geschafft haben. Und ich sehe auch schwarz, weil für die nächste Folge, für unsere nächste Folge, Daniel, stehen schon die Bücher fast, weil das auch Bücher sind, die wir unbedingt empfehlen wollen. Weird Girls, das habe ich auch in meinem letzten Urlaub gelesen. Und es ist eins meiner Lieblingsbücher der letzten Wochen von Grainne O'Hare und übrigens eine irische Autorin und diese Aussprache, das schreibt sich etwas anders, habe ich direkt bei der Übersetzerin Annalena Kroll erfragt. Die hat mir eine Sprachnachricht bei Instagram geschickt. Also Grainne O'Hare, belegte Aussprache der Autorin, spielt in Belfast, drei Freundinnen, Anfang 30, die wohnen in einer WG zusammen und die vierte Freundin, sie haben eigentlich zu vierter gewohnt, die vierte Freundin ist vor einem Jahr gestorben. Nach einem großen Streit. Also hat nichts miteinander zu tun, aber sie haben sich halt sehr gestritten und dann ist sie gestorben bei einem Unfall. Und die drei sind jetzt erstmal irgendwie so on hold mit ihrem Leben, stehen eigentlich bei allen irgendwelche Veränderungen bevor, aber sie können sich nicht so richtig durchringen, weiterzumachen, wie geplant, weil sie diesen Tod der Freundin irgendwie gar nicht verarbeitet haben und das Gefühl haben, sie können jetzt nicht aus dieser WG ausziehen, weil bei all diesen Plänen war die Freundin beteiligt und das können sie jetzt nicht einfach so machen. Und das ist irgendwie ein ganz anderes Buch als viele Bücher. Sowas mag ich ja, wenn es, also manchmal mag ich das gerne. Es gibt auch Bücher, die anders sind, die mag ich nicht so gerne. Aber das hier, weird halt, genau wie der Titel sagt, rasant, bisschen dreckig, direkt und vor allem sehr witzig. Irgendwo so zwischen Derry Girls, die Serie, die hast du ja auch.
Die ist ja toll. Gemacht, ne? Die habe ich schon 3 oder 4 Mal gesehen, weil die so witzig ist. Die Figuren sind toll. Also kurz mal ein Netflix-Tipp. Also wenn ihr Derry Girls, das ist wirklich lustig.
Witzige Serie, aber auch so ein bisschen derbe.
Da spielt ja auch die von
Penelope
von Bridgerton mit.
Ja.
Auch sehr lustig.
Sehr lustig, natürlich alle mit irischem Akzent. Also ich würde sagen, zwischen Derry Girls und Sally Rooney. Und Sally Rooneys Bücher mag ich ja nicht so gerne. Die sind mir ein bisschen zu, wie soll ich sagen, ein bisschen zu depri.
Ja, aber bei Derry Girls hattest du mich gerade. Also ich werde mir Weird auch mal anschauen.
Ja, und dann können wir vielleicht doch nochmal drüber sprechen. Das fände ich sehr schön. Also, schon mal das Handy runtergefallen, Herr Kaiser. Also, ich mochte das sehr gerne. Die ein oder andere Linie Koks, darauf hätte ich vielleicht verzichten können. Aber insgesamt gutes Buch, anderes Buch, Weird Girls. Vielleicht kriegt man sogar noch eins mit Farbschnitt. Das hat so einen Leopardenfarbschnitt, ganz cool. Mhm. Und eben richtig toll übersetzt von Annalena Kroll. Und das ist, glaube ich, nicht einfach gewesen, das zu übersetzen. Weird Girls von Grainne O'Hare. Merken.
Ja, warte mal, Frau Marenholz. Deborah, die geht in die Kinderbuchabteilung. Ich glaube, die braucht noch mehr Bücher. Warte mal, ich gehe mal hinterher. Ja, Die sucht noch ein Buch für ihre Tochter, die ist 10 und die liest sehr viel, zuletzt die Zaubergartenreihe von Nelly Möhle. Hast du da was Ähnliches?
Ja. Das ist tatsächlich eine häufige Anfrage, so Fantasy für so ein bisschen Jüngere. Dazu kriege ich wirklich viele Mails auch und da gucke ich doch mal, ob ich da für Deborahs Tochter Tipps habe. Deborah, wissen wir ja gar nicht, wie sie sich ausspricht, Tipps habe für ihre Tochter, denn ich glaube, das ist dann eben auch für viele andere Kundinnen interessant. Warte kurz. Was habe ich denn da? Ach ja, guck mal hier. Die magische Villa von Nina Blajon. Ganz neu. Geht um drei Kinder, die finden raus, dass in der alten Villa auf dem Nachbargrundstück ein unterirdisches Hotel betrieben wird, sozusagen als Zuflucht für fantastische Wesen in Not. Akut muss da eine Nixenfamilie gerettet werden und die drei Kinder sollen also helfen, ein Zimmer nixengerecht herzurichten.
Oh.
Das ist eigentlich auch was für dich, Dani, glaube ich. Ich glaube, es ist total was für dich. Das ist witzig und spannend und der Auftakt einer Reihe, nehme ich zumindest an, die magische Villa von Nina Blajon. Nina Blajon übrigens generell eine sehr gute deutsche Autorin. Dann, die auch eine Reihe, Kinder lieben ja immer rein, Plötzlich wach von Maja von Vogel. 4 Bände gibt's da. Weiß ich gar nicht, hatte ich das schon mal im Buchladen vorgestellt? Kommt dir das bekannt vor? Wachsfiguren werden lebendig?
Das sagt mir jetzt akut noch nichts.
Okay, nein. Dann habe ich es hoffentlich noch nicht vorgestellt. Also geht um Annemie, die zieht um ins Haus ihrer Oma, die in ihrem Haus auch ein Wachsfigurenmuseum betreibt. Und Annemie ist erstmal nicht so begeistert, war bei der Oma zu wohnen, findet sie nicht so gut. Aber dann wird das Ganze ein großes Abenteuer, denn die Wachsfigur von Queen Elizabeth wird lebendig und haut ab, um auch mal was zu erleben.
Ah, was?
Und ja, das ist wirklich lustig. Mhm. Und Annemie und ihr neuer Freund Leo müssen hinterher sie suchen, denn dass diese Wachsfiguren immer mal zum Leben erwachen, das darf natürlich niemand wissen. Witzige Kinderbuchreihe und noch eine Reihe, 4 Bände, Insel der magischen Wächter. Barry soll Schülerin der berühmten Wächterakademie auf der Lotusinsel werden. Das ist also richtig Fantasy. Was gibt ja Fantasy, die teilweise...
Kommt Drachen vor?
Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube ja. Es gibt ja so Fantasy für dich, kleine Einführung. Es gibt ja so Fantasy, die in der realen Welt spielt und dann plötzlich so fantastische Elemente hat, wie das mit den Wachsfiguren oder auch mit dieser Villa. Und dann gibt es ja Fantasy-Bücher, die nur in so einer Fantasiewelt spielen. Und das ist so eins. Das spielt halt auf der Lotusinsel, wo die Auserwählten lernen, sich in magische Wesen zu verwandeln. Das sind nämlich die Wächter dann, deren Aufgabe es ist, Tiere und Pflanzen mit magischen Kräften zu beschützen. Allerdings kriegt Barry das nicht so gut hin. Die kriegt nicht mehr die Verwandlung hin. Das ist natürlich eine schlechte Voraussetzung. Die müssen ja auch so eine Prüfung bestehen. Klar, sonst wären sie von der Lotusinsel wieder runtergeschmissen.
Also so eine 4-Schülerin.
Ja, in diesem Metier auf jeden Fall. Ja, sie hat ein bisschen zu strugglen und das ist ja auch super unangenehm. Es ist ja auch so eine Generationssache. Auch ihre Mutter war schon so eine Wächterin und so. Und da ist natürlich auch Druck drauf und so. Wirklich eine schöne Fantasy-Reihe, eben ein bisschen für Jüngere. Auch die Schrift ist ein bisschen größer, die Seiten sind ein bisschen dicker. Ist nicht, insgesamt das Buch ist nicht so dick. Das ist ganz toll. Also für alle, die Schule der magischen Tiere lieben und schon alle Bände ausgelesen haben, kann ich das sehr empfehlen. Insel der magischen Wächter.
Ja, da waren ja wirklich auch gerade viele
einiges dabei.
Fantasy für Kinder dabei. Und da steht jetzt eine Kundin, die ist noch etwas unschlüssig. Die steht in unserer Urlaubsabteilung. Frau Marenholz, natürlich haben wir hier auch eine Booktopus-Urlaubsabteilung mit Romanen nach Urlaubsländern sortiert und dekoriert.
Entsprechend dekoriert, selbstverständlich, damit man sich auch gleich in die richtige Stimmung bringen kann. Ja. Und diese Kundin, die steht da bei den Kleeblättern. Ich schätze mal, die fährt nach Irland. Hatten wir ja gerade schon Irland. Ich würde sagen, sie ist Typ Camping. Was meinst du?
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, es könnte auch so eine Blockhütten-Fetischistin sein.
Oh Gott, Blockhütten-Fetischistin.
Aber das ist doch, was du auch gerne magst, oder?
Blockhütten?
Na, magst du das nicht so? Mit Carly, wie heißt die?
Simon. Carly Fortune. Ach so, so eine schöne Neuengland-artige Blockhütte mit so...
Ja, gibt es da in Irland auch, oder?
Ja, ja, Cottage ist, glaube ich, Cottage, das Wort, was wir suchen.
Ach so, okay.
Weil so Blockhütten, das stellen wir so wie so Mobile-Home-mäßig vor. Das kann ich gar nicht.
Ach so, nein. Ich dachte, Blockhütte klingt eher so wie Bären laufen vorbei und so.
Ja.
Aber eher, okay, einigen wir uns auf Cottages.
Cottage ist auf jeden Fall so mein Ding.
Ja.
Also, wir fragen Sie mal.
Hallo, gute Frau, können wir Ihnen helfen?
Hallo, ich bin Anja.
Hallo Anja, na?
Herr Kaiser, wie schön, dass Sie mich bedienen hier. Wir fahren dieses Jahr zum zweiten Mal mit dem Wohnmobil nach...
Ah!
nach Irland. Und jetzt würde ich mich gerne mit Büchern einstimmen, die in Irland spielen. Habt ihr da Tipps? Julie Kaplan ist mir zu schnulzig und ich möchte auch kein schreckliches oder deprimierendes Buch lesen. Dafür haben wir natürlich Verständnis, dass sie kein schreckliches oder deprimierendes Buch lesen will. Dass sie Julie Kaplan nicht lesen will, schmerzt mich ein bisschen, aber kein Problem, wir haben auch andere Sachen.
Also dazwischen Julie Kaplan schnulzig und kein schreckliches und deprimierendes Buch, das ist bei Irland gar nicht so leicht. Denn Irland umarmt das Gefühl, umarmt den Schmerz, die schwere Geschichte. Da ist es gar nicht so leicht, etwas in mittlerer Hanglage zu finden, finde ich. Du kennst ja bestimmt die Kolonie von Audrey McGee. Das ist eine ganz, ganz starke Geschichte, die wir auch neulich mal vorgestellt haben bei uns im Podcast, über das Leben einer irischen Community auf einer vorgelagerten Insel. Und das Irische verschwindet immer mehr und das Englische rückt vor. Ganz, ganz stark, sehr atmosphärisch geschildert. Und neuerdings in unserem Booktopus-Portfolio ist ein dickes, wunderbares Buch. Klaas Häufer-Umlauf ist Fan, nämlich Der Stich der Biene, die Stinkebiene von Paul Murray. Ein dickes, ganz starkes Buch mit phänomenalen Figuren aus Irland. Es geht um die irische Familie Barnes. Die führt ein scheinbar perfektes Leben. Doch dann kommt die Finanzkrise 2008. Und finanziell und dann auch emotional läuft alles aus dem Ruder. Und wir erfahren die Familiengeschichte aus unterschiedlichen Perspektiven der Familienmitglieder. Wirklich ein ganz tolles Buch. Gibt's auch schon als Taschenbuch fürs Gepäck. Und verschlungen habe ich schon vor einigen Jahren das Buch von John Boyne, Cyril Avery. Alle Ups und Downs aus Irland sind dabei. Und das ist ganz mitreißend geschrieben. Es hat auch traurige Momente, aber es ist jetzt nicht durchgehend deprimierend. Aber das gehört zu einem guten Buch dazu, dass man nicht nur lacht, sondern dass man auch mal ein Tränchen verdrückt. Und dramatisch ist es auch.
Auf jeden Fall. Und nicht schnulzig, nicht schrecklich, Irland, Weird Girls, auf jeden Fall auch was für Anja. Das hat auch deprimierende Momente, aber eben auch sehr viel Witz. Welche Musik, würdest du sagen, haben wir hier in unserer irischen Abteilung? Typisch irische Musik?
Also ich bin ja aus meinem Englischunterricht. Cockles and Mussels, Alive and Life.
The Dubliners.
In Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone.
Es gibt ja so eine Statue in Dublin, ne?
Molly Malone.
Eine Molly Malone Statue. Das ist ja eine Bronzestatue. Und die Touristen, und das, da war ich total entsetzt, die fassen immer an ihre Brüste.
Nein.
Und deshalb sind die Brüste heller, also blank poliert.
Soll das Glück bringen, oder?
Ja, irgendwie so. Aber ich finde das total indiskutabel, aber das gehört vielleicht auch gar nicht in diesen Podcast. Es fällt mir nur gerade ein bei der Musik Molly Malone und ich sang und freute mich auf die Statue und dann habe ich da irgendwie so einen sexistischen Albtraum vor mir sozusagen. Das fand ich total schräg.
Kurze Internetrecherche hat ergeben, Daniel, du bist mit deiner Empörung nicht alleine.
Ja.
Auch der Stadtrat von Dublin und diverse andere Gruppen wollen das Dekolleté von Molly Malone schützen.
Ja.
Alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh.
Und natürlich, und jetzt werde ich es versprochenermaßen nur noch einmal, und das ist das letzte Mal, nämlich zum dritten Mal nennen, denn es spielt auch in Irland zum Teil eine wie Frankie.
Das ist ein Running Gag hier.
Das ist ein Running Gag. Wie gesagt, keine Hirschkuh, aber es spielt halt in Irland und gerade im ersten Drittel des Buches erfährt man sehr viel über die Mentalitätsgeschichte in den 50er, 60er Jahren.
Ja, ich glaube, Anja kann mit dem Wohnmobil nach Irland reisen. Gut, im Wohnmobil kann man auch viele Bücher mitnehmen, wenn man nicht fliegt. Da kann sie alle diese 1, 2, 3, 4 Bücher mitnehmen. Paul Murray, Der Stich der Biene, John Boyne, Cyril Avery, Graham Norton, Eine wie Frankie und Granny O'Hare, Weird Girls.
Sag mal, was hast du denn da hinten eigentlich noch für eine Abteilung eingerichtet mit so Kopfhörern und so?
Ja, Podcasts.
Ah.
Die kann man ja auch gut mitnehmen in den Urlaub. Die wiegen noch nicht mal was. Mega praktisch.
Und gibt es da auch schon Anfragen?
Naja, das sind dann eher so Titel, die ich den Kunden einfach so aufdränge. Nee, Scherz. Also keine konkrete Anfrage. Aber tatsächlich kriege ich oft Mails von Eltern, die etwas suchen, das deutsche Geschichte für junge Menschen erklärt. Also ein bisschen besser, sage ich mal vorsichtig, vielleicht als der Geschichtsunterricht. Und es gibt auch sehr viele Anfragen von Fans unseres Podcasts Zeitkapsel, die nach einer zweiten Staffel fragen.
Zeitkapsel, das war ja diese Geschichte mit der Holocaust-Überlebenden, die sich mit Schülerinnen von heute unterhält. Und so zufrieden, wie du aussiehst, gibt es ja jetzt tatsächlich eine zweite Staffel.
Ja, und wie geschickt habe ich die jetzt hier in unserem Booktopus arrangiert, die zweite Staffel. Die ist gerade gestartet. Es geht in dieser zweiten Staffel um einen anderen Zeitzeugen, und zwar um Achim Neumann, der in den 60er Jahren Fluchttunnel von West nach Ost-Berlin gegraben hat. Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte.
Aus einer, denkt man, längst vergessenen, vergangenen Zeit. So lange ist das aber noch gar nicht her.
Nee, 60er Jahre, so lange ist es nicht her tatsächlich. Aber die beiden Jugendlichen, denen Achim seine Geschichte erzählt, die kennen die DDR tatsächlich nur aus dem Geschichtsunterricht. Und für die war das alles ganz fremd. Die kennen natürlich gar kein geteiltes Deutschland mehr, geschweige denn ein geteiltes Berlin. Und das erste Treffen zwischen den Jugendlichen und Achim Neumann, dem Tunnelbauer, das fand auch in Berlin statt, im Verein Berliner Unterwelten. Die haben ja da so Tunnel nachgebaut. Und man kann auch einen Originaltunnel besichtigen. Das ist direkt an der Bernauer Straße. Und ich war da auch dabei. Das war interessant. Die hatten natürlich noch mal ganz andere Fragen als wir, die wir das so miterlebt haben. Warst du öfter in der DDR damals, als sie noch existierte?
Ab und zu mal. Und das war jedes Mal beim Grenzübertritt auf der Transitstrecke, war es jedes Mal angstbeladen, wenn die Zöllner da kamen, die DDR-Zöllner. Und das war jedes Mal gruselig. Und heute spaziert man sozusagen über ehemaliges Mauergelände. Aber damals war das echt eine beinharte, tödliche Grenze.
Ich war ja kürzlich in Berlin wieder und bin unterm Brandenburger Tor durchgegangen. Und das ist für mich immer noch was Besonderes, weil ich mich erinnere, dass ich als Kind, da haben wir Verwandte in Ost-Berlin besucht und da standen wir unter den Linden und man konnte irgendwo nicht weiter. Man konnte das Brandenburger Tor so sehen. Und ich habe damals schon gedacht, oh Gott, wie schade, dass da keiner mehr durchfahren kann. Das ist für mich irgendwie der Ort in Berlin oder überhaupt für diese Wiedervereinigung ist das Brandenburger Tor. Und ich versuche jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, da
einmal
durchzugehen. Wirklich.
Also ich erinnere das auch noch, da waren ja früher dann so Aussichtsplattformen aus Holz. Also man konnte als Wessi sozusagen auf diese Aussichtsplattform gehen und über die Mauer rüberschauen. Also es war schon echt ein bisschen gruselig.
Total. Und wir waren dann eben mit den Jugendlichen und diesem Tunnelbauer Achim Neumann, waren wir an der Bernauer Straße. Da ist dieser Verein, wo auch dieser eine Originaltunnel noch zu besichtigen ist. Und ich weiß nicht, ob du da mal warst. Das ist ja eine Gedenkstätte an der Bernauer Straße. Und auf dem Gelände ist so markiert, wo die Tunnel, es gab ja mehrere Fluchttunnel,
Wo sie verliefen.
Ja. Und das alles zusammen ist schon sehr beeindruckend. Und diese beiden Jugendlichen haben also nach und nach Achim Neumanns Geschichte erfahren in unserem Podcast. Die haben sich über mehrere Tage mit ihm unterhalten und er hat ganz toll erzählt, ist ein ganz toller Typ. Richtig, 86 ist der, aber der erzählt wie ein junger Mann, sage ich dir. Und man klebt an seinen Lippen und die beiden Jugendlichen Eva und Josef, die saßen teilweise wirklich so staunend nur noch da und konnten es gar nicht glauben, was der erzählt hat. Mit einem Spaten diesen Tunnel gegraben, im Schichtdienst sozusagen, haben sich immer abgewechselt. Wahnsinnig gefährlich, lebensgefährlich.
Lebensgefährlich, ja.
Und es war auch nicht nur einer, sondern mehrere und immer mit der Angst vor einem Verrat. Es war auch einmal am Ende eine wahnsinnig brenzlige Situation. Da wäre es wirklich fast tödlich geendet für die Tunnelbauer. Also ich finde, ein sehr spannender neuer Podcast aus dem Hause NDR Kultur. Und nach den Beatles mein nächstes Herzensprojekt. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr euch den für den Urlaub runterladet. Kann man super mit der ganzen Familie hören, zum Beispiel im Auto.
Überzeugt. Sag nochmal, wie er heißt, der Podcast.
Der heißt Zeitkapsel. Achim, wie hast du Menschen aus der DDR geschmuggelt? In ARD Sounds gibt es jetzt schon die beiden ersten Folgen. Den Link packen wir für euch in die Shownotes.
Und weiter geht es jetzt hier bei Booktopus mit einer neuen Kunde, mit einem neuen Buchtipp. Übrigens, kurze Erklärung. Wir haben ja mal abgestimmt, wie unser Eat, Read, Sleep Buchladen heißen soll und gewonnen hat eben Booktopus, ein Kofferwort aus Bookstore und Octopus. Also Octopus, das ist ja unser heimliches Maskottchen seit der Lektüre der Klima, in Anführungszeichen, Thriller von Dirk Rossmann.
Genau, nach drei verrissen die in die Geschichte von Eat, Read, Sleep eingegangen sind, haben wir immer mehr Oktopusse zugesandt bekommen.
Und ich sehe hier bei uns, ich sehe vier, fünf sehe ich hier im Studio.
In unserem Buchladen. Wir sind doch so, im Buchladen. Einer sitzt hier direkt neben mir.
Ja.
Das ist Dirki, das ist der Größte. Der ist ganz weich und gelb und flauschig.
Der hat so einen großen Kopf wie du ungefähr.
Ungefähr.
Sind ja auch sehr schlaue Tiere.
Ja, sehr schlau. So, aber jetzt zur Kundin. Guck mal, Daniel, da hinten steht doch jemand in der ägyptischen Sektion, direkt neben unserer Mumiendeko.
Ah, stimmt. Ja, guck mal, das da neben der Mumie ist Hanna aus Wien. Die hat eine ganz weite Anreise. Katharina, wir sind berühmt, stell dir vor. Hallo, können wir helfen?
Ich bräuchte bitte einen Büchertipp für den Sommer. Ich lese sehr gerne Krimis und am liebsten mit Fernost, Orient oder sogar Ägyptenbezug, da ich Ägyptologie studiere. Ich habe schon die Ägypten-Krimis von Konstantin Schreiber gelesen und natürlich die meisten Krimis von Agatha Christie. Also gerne etwas in die Richtung, egal ob heutzutage oder mit historischem Bezug. Und am liebsten eine Reihe, wo ich nicht nur ein Buch habe, sondern länger dran lesen kann.
Da fällt mir ein, Elizabeth Peters, die Amelia Peabody-Reihe. Stell dir vor, England im 19. Jahrhundert. Amelia Peabody ist eine reiche, ledige Frau, aber sie hat keinen Bock zu heiraten und entflieht sozusagen nach Ägypten. Und sie stolpert da von Fall zu Fall mit Mumien, zwischen Pyramiden, mit Mordfällen. Und gleich der erste Fall ist das Rätsel der Mumie. Also Krimis mit viel Witz und Ägyptenwissen, denn Elizabeth Peters war Ägyptologin. Die ist erst vor einigen Jahren gestorben.
Ah, krass. Also ich muss sagen, der Wunsch von Hanna aus Wien ist schon schwieriger, ne? So Krimis mit Fernost- oder Orientbezug. Da hatte ich nichts, was ich schon mal gelesen habe. Zumindest ist mir nichts eingefallen, außer ein paar Kinderbücher, die sie ja wahrscheinlich nicht haben möchte. Deswegen habe ich da mal gegoogelt und da habe ich herausgefunden, Paul C. Doherty, ein englischer Autor, der vor allem für seine Mittelalter-Krimis bekannt ist, hat eine Reihe, die im alten Ägypten spielt. Und ich fand, es klang ganz interessant. Es gibt vier Bände. Der erste heißt Die Maske des Ra, schon ein bisschen älter. Aber das macht ja manchmal nichts. Die Protagonistin ist, also das ist richtig ein historischer Krimi, der in Ägypten spielt. Die Protagonistin ist die berühmte Pharaonin Hatschepsut, die ja nach dem Tod ihres Mannes an die Macht gekommen ist. Und da gibt es so Gerüchte, sie habe ihn ermordet. Und um dagegen vorzugehen, beauftragt Hatschepsut einen angesehenen Richter mit der Aufklärung dieses Todesfalls ihres Mannes. Und dachte ich so, ja, also wenn ich mich jetzt noch ein bisschen mehr für Ägypten interessieren würde, würde ich das, glaube ich, mal ausprobieren. Paul C. Doherty, Die Maske des Ra, muss man wahrscheinlich auch antiquarisch besorgen. Teste das doch gerne mal für uns, Hanna. Und wenn du es richtig super findest, schreib uns. Dann stellen wir es vielleicht mal richtig vor und wir lesen es dann auch.
Ist ja ganz spannend. Also wo man alles Krimi spielen lassen kann, also in der Ägyptologie oder im alten Ägypten. Wir hatten auch neulich mal Mord im alten Athen und da war ja Aristoteles der Sherlock Holmes-artige Ermittler. Also alles ist möglich.
Hattest du mal eine Ägyptenphase?
Ja, über Asterix bei den Ägyptern ging es bei mir nicht hinaus, tatsächlich bei Ägypten.
Ja doch, meine Großmutter hat sich immer sehr für Ägypten interessiert. Die war, glaube ich, auch mal bei den Pyramiden und die hat mir dann auch mal so Geschichten erzählt. Und auch sie war großer Fan von Heinrich Schliemann. Aber da habe ich diese ganze ja, ist nicht Ägypten, schon klar. Soweit bin ich auch mit der Geografie. Aber über so Ausgrabungsgeschichten und dann eben auch diese Wahnsinnsgeschichte, wie das Grab von Tutanchamun entdeckt wurde und alle diesen Virus, oder weiß man
ja,
nicht?
Ja, weiß man nicht.
Weiß man nicht. Auf
das
jeden
ist
Fall
der
sehr
Fluch,
viel,
Katharina, der Fluch.
Des Pharao. Alle also fand ich mich schon wahnsinnig faszinierend.
Ich fand, Ägypten war für mich immer nur, ich bin ja Kindergottesdienstkind und das Volk Israel war ja nach biblischer Überlieferung in der Sklaverei in Ägypten und das war sozusagen die dunkle Folie mit dem Pharao und die Flucht aus
Plagen.
Ägypten. Ja, mit den Plagen. Und dann hat Let My People Go, unter der Führung von Mose sind sie ja dann durch das Schilfmeer ausgezogen. Pharao hinterher, Schilfmeer kommt zurück, alle tot. Und da war sozusagen Mizraim, also Ägypten war immer nur die dunkle Folie, war immer nur das Land der Sklaverei. Und als solches hatte das bei mir immer so diesen Ton.
Ah, ich glaube, wir müssen dringend mal so ein Pharaonen-Krimi lesen, damit wir das mal ein bisschen revidieren.
Beziehungsweise, ja, kontextualisieren.
Kontextualisieren.
Ja, genau. Ja, Mensch, von Ägypten nach Wales, da steht nämlich eine Familie in unserer Wales-Sektion unseres Urlaubsbücherparadieses Buktopus, ganz schön dekoriert mit lauter Wales-Drachen.
Ja, Wales-Drachen, so eine schöne Flagge haben die Waliser. Gefällt mir sehr gut.
Hallo.
Hallo, Herr Kaiser. Hallo. Ich bin Petra. Ich bin hier gekommen mit meinem Mann und meinen drei Söhnen.
Und warum ausgerechnet hier in der Wales-Sektion unseres Buchladens?
Ja, wir fahren ja in den Urlaub nach Wales. Und zwar wollen wir im Sommer mit unseren drei Jungs und dem Beagle mit dem Auto durch Wales reisen. Und wir brauchen Buchtipps für alle. Also erstens für meinen Lieblingsehemann, der liest ausschließlich Krimis und Thriller. Für mich, ich liebe Familiengeschichten mit Geheimnissen, kann keinen Kitsch ertragen und zu viel arme Frau in den Wechseljahren, die ihrem Leben einen neuen Sinn geben will, kann ich auch nur bedingt ertragen. Und dann brauche ich auch noch was für meine drei Jungs. Ich hoffe, diese Anfrage schreckt euch nicht zu sehr ab.
Uns schreckt gar nichts ab. Wir lieben Herausforderungen. Frau Marenholz, übernehmen Sie.
Ja, ich nehme an, ich bin erstmal für die Jungs zuständig und da habe ich zwei perfekte Bücher für den Urlaub in Wales. Frank Cottrell Boyce, großartiger Autor, hat geschrieben die Bücher Meisterwerk und Millionen. Die gibt es leider nur noch antiquarisch. Spielen beide in Wales, sind beide ganz großartig, haben Preise gewonnen. Weiß ich auch nicht, warum es die nur noch antiquarisch gibt. Also, Millionen, da geht es um zwei Brüder. Das würde dir auch so gut gefallen, Daniel. Müssen wir vielleicht mal zusammenlesen. Da geht es um zwei Brüder, deren Mutter gestorben ist und die ziehen jetzt mit ihrem Vater in so einen Vorort und versuchen mit der Situation klarzukommen. Und dann findet der Jüngere, Damien, eine Tasche voller Geld, mehr als 200.000 Pfund. Damien glaubt, die kommen von Gott, um ihm das Leben ein bisschen schöner zu machen.
Oh,
das ist süß, ne?
Ja.
Ja. Und er ist ganz beglückt und so und dann wollen sie das Geld halt auch ausgeben, weil sie glauben, also Damien glaubt zumindest, das ist extra für ihn von Gott. Kleines Problem, in 17 Tagen gibt es eine Währungsumstellung in England. Aus Pfund werden Euro, fiktiv natürlich. Und bis dahin muss also dieses ganze Geld ausgegeben sein. Und das ist gar nicht so einfach. Super lustig und aber auch literarisch ganz, ganz toll. Und dann das zweite Buch von Frank Cottrell Boyce, Meisterwerk. Das spielt in der kleinen walisischen Stadt Manet, die gibt es ja wirklich. Da ist alles grau, der Himmel, die Häuser und es regnet jeden Tag. Vorurteil für Wales, ich bin gespannt. Petra, was ihr für ein Wetter habt. Ehrlich gesagt, ich wollte schon immer mal nach Wales, aber ich traue mich nicht, weil ich Angst habe, dass das Wetter die ganze Zeit so ist wie in Hamburg. Aber ich wünsche euch Glück. Anyways, in Manet regnet es halt jeden Tag, genau wie man es sich bei Wales vorstellt. Und hier lebt Dylan mit seiner Familie. Und das ist so eine riesige Familie, der hat ganz viele Geschwister und die Eltern haben so eine Tankstelle, halt so ein durchschnittliches Leben. Und er langweilt sich auch in dieser Stadt Manet. Dachte, es kann hier mal was passieren. Und dann plötzlich kommt Farbe in den Ort, denn die Kunstwerke der Londoner National Gallery werden in ein stillgelegtes Bergwerk direkt bei diesem Ort ausgelagert. Und dadurch wird alles anders. Das ist ein so tolles Buch. Und Fun Fact, tatsächlich waren während des Zweiten Weltkriegs Kunstwerke der National Gallery in diesem Bergwerk eingelagert. Es gibt also tatsächlich auch so einen realen Bezug. Ganz, ganz cool. Also, Millionen und Meisterwerk von Frank Cottrell Boyce. Besorgt euch diese beiden Bücher und ich hoffe, ihr werdet eine schöne Wales-Reise, zumindest kinderbuchliterarisch haben.
Wales-Krimi und Thriller haben wir jetzt noch nicht aus eigener Leseerfahrung, aber nur Gutes gehört haben wir über Claire McIntosh. Zum Beispiel Meine Seele, so kalt, spielt in Wales. Es geht um Jenna, deren Sohn bei einem Unfall ums Leben gekommen ist und sie flieht in ein walisisches Dorf und da merkt sie, dass sie verfolgt wird und das nicht nur von ihrer Vergangenheit. Dumm, 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 dumm. Dum.
Genau. Das könnte also, doch was für...
Lest das doch mal, nehmt es mit nach Wales und gebt mal eure Wales-Beratung ab. Wie viel Drachen auf der Krimi-Drachen-Skala bekommt das Buch von euch?
Von Claire McIntosh für den Mann von Petra. Und ich habe hier noch mitgebracht von unserer Kollegin Katja Esbach, das ist ja unsere Krimi-Expertin, die liest viel, viel, viel mehr Krimis als wir. Die empfiehlt Eisnebel von Kate Alice Marshall. Das spielt nicht in Wales, aber immerhin in den Bergen bei Eis und Schnee. Also hoffe ich mal nicht, dass es so schlimm wird mit dem Wetter. In so einem Bergort ist das Winterdomizil der reichen Familie von Theodoras Verlobten Connor. Und da kommt sie zum ersten Mal mit ihm hin und ist da irgendwie gar nicht willkommen. Jemand will sie anscheinend von Connor fernhalten. Also das ist vielleicht auch noch ein toller Krimi für Petras Mann, Eisnebel von Kate Alice Marshall. Und für Petra selbst, Daniel, was empfehlen wir da natürlich? Die
Riesinnen
von Hannah Häffner. Da muss, glaube ich, gar nichts weiter dazu gesagt werden. Petra, viel Spaß in Wales wünschen wir dir. So, Daniel, jetzt wird es mal Zeit für eine Pause. Ich bin schon echt so ein bisschen erschöpft von diesen vielen Anfragen. Man ist ja nur am Rennen in so einem Buchladen.
Man ist Rennen, weil wir jetzt natürlich irgendwie auch unsere Verkaufsfläche erhöht haben. Und der Beratungsbedarf ist schon enorm. Allein die Wales-Abteilung.
Allein die Wales-Abteilung, diese ganze Urlaubsdeko, das will ja auch mal gemacht werden. Das
und gepflegt werden.
Und gepflegt werden. Kann man ja auch nicht über Nacht so aufblasbare Drachen und was wir alles hier herangeschafft haben. Aber ich habe mir gedacht, für unsere kleine Pause, wir haben heute gar keine Snacks dabei. Ich glaube, du hast die Snack-Notiz überlesen, die ich dir noch kurz geschickt habe.
Hattest du wirklich?
Ja, macht aber nichts.
Wann hast du die geschrieben?
Weiß, irgendwann gestern innerhalb von den 50 WhatsApp-Nachrichten, die ich dir geschickt habe. Zug, Daniel, wir brauchen noch einen Buchtipp für Petra. Kannst du noch mal was zu Wales recherchieren? Egal, macht nichts. Wir haben hier das Wasser in unserer Weihnachtsmann-Tasse. Und ich habe was für dich mitgebracht, Daniel, zum Basteln.
Du hättest doch die Snacks mitbringen können, statt was zu basteln.
Ja, ich dachte, für unseren Buchladen. Und weil wir so lange nichts gebastelt haben, und das passt auch irgendwie so ein bisschen zu Sommer, ich dachte, wir basteln eine Buchvase.
Eine Buchvase? Also Origami-mäßig?
Nee, es ist ganz einfach.
Ah.
Aber das erste Schlimme, was man akzeptieren muss,
man muss ein Buch zerschneiden.
Man muss ein Buch zerstören. Oh. Irgendeins, was man,
welches, was hast was du denn man ausgewählt? Nicht mehr braucht.
Das ist hier so ein Sachbuch.
Aha.
So ein Sachbuch, Kinderberatung.
Ach so.
Also ich glaube, das können wir entbehren. Es gibt, glaube ich, in jedem Haushalt ein Buch, das man eventuell entbehren kann, um daraus ein größeres Kunstwerk zu machen. Ich
meine, Transformation.
Eine Transformation. Das ist ja nicht,
eine Veredelung.
Wir schmeißen das ja nicht weg oder so.
Nein.
Das ist eine Veredelung, genau. Guck mal, dann müssen wir jetzt hier mal kurz.
Andere schmeißen Bücher in die Altpapiertonne.
Habe ich auch schon gehört. Ich nicht.
Nein, aber ich meine sogar.
Ach so, ja. Nee, ich mach das nicht. Guck mal, was habe ich hier mitgebracht?
Das ist ein Teppichmesser.
Ein Teppichmesser, das ist ein Cutter.
Ach so,
Daniel,
ich habe einiges zu tun.
Damit, jetzt schlage ich hier
aber
das Buch.
Aber was ist der Unterschied zwischen Teppichmesser und Cutter?
Teppichmesser ist ein bisschen monströser.
Ja.
Größer.
Naja.
Schärfer, kann mehrere dickere Klinge, damit es mehr Material durchschneiden kann.
So. Hat man so einen Cutter zu Hause?
Ja, also wenn man so viel bastelt wie ich, hat man mehrere Cutter. Ich hätte auch noch einen für dich mitbringen können. Man hat auch ein Metalllineal, damit, wenn man mit einem...
Guck mal, ich habe weder ein Sachbuch über Kindererziehung, noch ein Metalllineal, noch eine Cutter.
Deswegen bist du immer hier mit mir bei BookTubePost und machst eine kleine Bastelstunde. So, pass auf, wir nehmen ungefähr jetzt hier so ein Drittel der Seiten und blättern das mal hier so auf. Und dann, hast du das wahrscheinlich mit dem Drittel? Nee, du guckst mich jetzt schon total verzweifelt an. Okay, pass auf.
Ich schlage auf dem Drittel, also ein Drittel des Buches aufschlagen, oder?
Genau, also so auf das Buch so ausschlagen.
Also wenn das Buch 300 Seiten hat, 100 Seiten.
Ja, dann schlagen wir auf Seite 100 auf. Ja, genau, das hast du gut erklärt. So, und jetzt nehmen wir wiederum in der Länge von oben ein Drittel.
Ja.
Und da legen wir den Cutter. Manche Leute sagen übrigens lustigerweise ja Cuttermesser dazu. Was ja
das ist
ein
ja doppelt gemoppelt.
Ist. Genau. Dann legen wir den Cutter hier unter so eine Zeile. Ist ja praktisch, muss man auch gar nicht, weil das ist ja dann auch automatisch gerade. Ich gebe dir das mal rüber. Und dann jetzt ganz doll aufdrücken.
Doll. Also wie viel
Seiten nicht in mein Bein dann als nächstes.
Wie so viel quer. Müssen denn da
so viel wie möglich, weil wir müssen diverse durchsägen noch. Oh, und das ist schön festhalten.
Ja, aber
hier.
Fässern sich, dass wir jetzt hier,
das,
also ganz voll, genau.
So. Ja, und reinsägen. Oh Gott, Daniel.
Oh,
Daniel hat in das Metalllineal gesehen. Alles klar. Okay, ich übernehme das hier mal. Du kannst den nächsten Schritt machen. Du hast jetzt das Lineal hier so angedingst.
Jetzt bin ich schuld.
Daniel, ganz ehrlich.
Entschuldigung.
Ich flippe aus. Jetzt, egal, wir nehmen jetzt die andere Seite. Du musst mir ein neues Metalllineal kaufen.
Und das.
Hier so, es ist einfach eigentlich nur ein einfacher Schnitt.
Ja.
So, gut, dass ich auch schon ein bisschen was vorbereitet habe. So,
ja.
Das haben wir jetzt hier, haben wir das jetzt geteilt.
Ja.
Und jetzt müssen wir hier noch das obere Drittel dieser Seite schneiden wir sozusagen raus oder reißen es raus. Den brauchen wir nicht. Das reißen wir mal hier jetzt so ab. Es gibt dazu auch ein Video bei Instagram, falls ihr nicht ganz folgen könnt. So, guck mal. Das ist auch schon mal ganz schön.
Das würde ich auch gerne mal sehen. Das, irgendwie
das Video? Okay. Ja, das mache ich aber mit Fachpersonal. Aber mit familiärem Fachpersonal, mit dir auf keinen Fall. Guck mal, was ich jetzt hier für dich auch noch mitgebracht habe. Weißt du, was das ist?
Sieht aus wie eine kleine Bohrmaschine. Sieht aber wirklich aus.
Daniel,
wie eine Pistole.
Ja, Pistole und eine Bohrmaschine sind zwei sehr verschiedene Sachen. Das ist eine Klebepistole. Was? Daniel. Oh, ich glaube, wir müssen mal so ein Event machen, wo ganz viele Leute, bastelaffine Menschen, kommen und Daniel Basteln beibringen. So Kindergarten Next Level.
Was heißt Next Level? Ich glaube, ich brauche noch den First Level.
Ja, das stimmt. Du warst also, ja nicht im Kindergarten. So, guck mal, das ist aber auch, es ist eine Klebepistole, ist aber eine Kaltklebepistole eigentlich für Kinder, damit man sich nicht verbrennen kann. Habe ich extra mitgebracht. Weiß ich nicht, ob ich dir die in die Hand geben kann.
Ach, den Fiasko mit dem Metall.
Jedenfalls nimmt man jetzt so drei Seiten von diesem abgesägten Buchseiten und siehst du, dann knickt man sie so ein, aber nicht knicken, sondern nur so rüberschlagen, dass sich eine Schlaufe ergibt. Jetzt muss man auf jeden Fall den Kleber hier sozusagen in die Buch... Wie heißt denn das hier vom Buch in der Mitte?
In die Buchmitte.
In die Buchmitte. Da machen wir Kleber. Also mache ich jetzt einmal vor für dich.
Ja.
So, schön viel Kleber. Und dann machen wir diese Schlaufe und kleben das dann hier so fest. Mhm. Und dann nehmen wir die nächsten drei Seiten. Mhm. Guck.
Und mach das entsprechend.
Mach das entsprechend, gut. So, dann hat man hier so zwei Schlaufen und dann macht man da so weiter, bis man so ungefähr...
Und dann macht man ja, wie viele Schlaufen braucht man denn da?
Naja, so je nachdem, wie groß man es haben will. Ich würde sagen, es reichen auch schon fünf, weil das ist eine sehr schnelle Bastelarbeit. Mhm. Guck mal, jetzt siehst du, diese Schlaufen sind sozusagen so kleine Vasen. Da kann man in jede Schlaufe jetzt eine Blume reinstecken.
Ach, schön.
Es ist natürlich eher was für Trockenblumen. Oder für Kunstblumen, weil man ja kein Wasser reinmachen kann. Aber
ach, schön, es geht eigentlich sehr leicht.
Kleine Buchdeko stellen wir direkt in unsere Bastelabteilung.
Ja, genau.
So, war jetzt nicht so eine entspannende Pause, weil du musstest arbeiten. Immer was dazugelernt, Daniel.
Ja, immer Horizonterweiterung. Seit 6 Jahren geht das schon so.
Immer Horizonterweiterung.
Kaltklebepistole.
Ach so. Übrigens haben uns ja, glaube ich, im letzten Buchladen, dass wir gefragt haben, was machen eigentlich echte Buchhändlerinnen und Buchhändler in ihrer Pause? Da haben wir auch ein paar Mails dazu bekommen. Ganz viele haben geschrieben, sie versuchen, sich eine ruhige Ecke zu suchen und zu lesen, tatsächlich. Mhm.
Vorbildlich. Also ein Bilderbuch sozusagen. Bilderbuch, Buchhändlerinnen und Buchhändler.
Ja.
Ja, jetzt muss ich ja ein bisschen aufräumen nach unserer Bastelaktion. Ist ja doch einiges runtergefallen. Warte mal, wo bist du eigentlich?
Ja, ich bin ja schon, ich bin schon am Weiterarbeiten. Ich bin hier am Computer. Es gibt schon wieder so viele Mail-Anfragen.
Ah, ich komme, Moment.
Ja, ich brauche dich hier. Komm mal bitte. Florian schreibt nämlich, liebes Eat, Read, Sleep Team, erst einmal ganz vielen Dank an eure Arbeit und den tollen Podcast. Ich verpasse nie eine Folge. Sehr schön. Das hören wir gerne. Freuen wir uns drüber. Zu meiner Frage. Der nächste Urlaub steht vor der Tür. Habt ihr vielleicht einen Buchtipp, wo der Inhalt des Buches auf Borkum spielt und gut in einer Woche Borkum-Urlaub lesbar ist? Liebe Grüße aus dem Ruhrgebiet. Hallo?
Wir haben da was.
Wir haben da das perfekte Buch.
Aber erst am 17. Juli. Dann erscheint nämlich Sturmland, das neue Buch von Miriam Georg und Katharina und ich. Wir haben schon gelesen. Und es spielt auf Norderney und
auf Borkum.
Ding, 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 ding. Und es geht um Cora. Cora ist so eine höhere Tochter aus Hamburg und sie ist aus verschiedenen biografischen Gründen unglücklich und will weg. Und in einer Nacht- und Nebel-Aktion verschwindet sie aus Hamburg und verdingt sich als Nanny bei einem anderen Hamburger Kaufmann, der auf Norderney zu tun hat. Und sie lebt dort auf Norderney als Nanny und auch auf Borkum und lernt einen wahnsinnig attraktiven Insulaner kennen, nämlich Onnen. Und das Buch, das spielt Mitte des 19. Jahrhunderts, also ganz am Anfang des Tourismus. Da ist noch keine Elektrizität am Start, da ist alles noch sehr basal und man geht noch in so Badewagen hinaus in die Nordsee und es gibt auch noch keine Seenotrettung. Die entsteht da nämlich erst und darum geht es auch in diesem Buch. Also die neue Miriam Georg spielt auf Borkum, erscheint am 17. Juli und heißt
Sturmland.
Ja.
Zumindest spielt es zum Teil auf Borkum. Ja. Und das ist übrigens auch sehr interessant daran, denn auf Borkum ist der Tourismus noch viel weniger weit als auf Norderney. Also die haben sich schon relativ gut eingerichtet auf Norderney. Und das wird alles miterzählt. Ich fand das, wir dürfen das übrigens eigentlich gar nicht sagen, denn das ist ja eine Sperrfrist. Wir bekommen das ja vorab.
Es bleibt
aber mit Sperrfrist. Aber wir sagen das trotzdem, weil wir es so toll finden. Wirklich. Ich fand es richtig toll, das Buch. Und man erfährt so viel über den Tourismus. Und ich finde, es muss jeder lesen, der an der Nordsee Urlaub macht, weil man einfach so viel lernt, aber im besten Sinne lernt. Und es ist außerdem spannend. Ich mochte das wahnsinnig gern. Bestellt euch das vor. 17. Juli, Erscheinungsdatum. Ich hoffe, Florian, dein Borkum-Urlaub ist nicht vor dem 17. Juli. Ansonsten musst du die Sache einfach nacharbeiten.
Nein, du musst den Urlaub verschieben.
Oder das?
Ja, es ist schon Miriam Georg. Wir kennen sie ja von Elbleuchten. Wir kennen sie von Die Verlorene. Die kann das einfach, diese Figuren zeichnen. Diese Spannung, die zwischen Figuren entstehen und auch die Abgründe, die Figuren haben. Also da denkt man dann, dass die Hotelbesitzerin eine ganz fiese Möb ist. Dabei hat die eigentlich auch nur eine eigene schwere Geschichte am Start.
Wirklich, finde wirklich, dass das herausragende historische Romane sind. Die kann wirklich richtig gut schreiben, Miriam Georg. Sturmland, kleiner Wermutstropfen. Es sind zwei Bände und nur der erste erscheint am 17. Juli. Und ich bin wirklich, ich will so gerne sofort den zweiten lesen.
Es hat wieder einen Cliffhanger, der ist nicht ganz so stark wie
doch,
bei Elbleuchten.
Ich wollte sofort das zweite lesen. Ich habe schon die Verlagsfrau angefleht. Ich möchte sofort, wenn es irgendeine Fahne gibt, dass den zweiten Band bitte bekomme ich auch. Bald.
Ach was.
Ja, Ende Juli. Ah. Ich schon, der zweite Band.
Frau Marenholz, bitte U14. Frau Marenholz, bitte U14.
Oh, du musst in die Kinderbuchabteilung.
Schon wieder. Da ist so viel Andrang. Okay, dann gehe ich jetzt mal rüber in die Kinderbuchabteilung. Ist ja ein kleiner Weg. Kannst du dann vielleicht in der Zwischenzeit Justine allein bedienen? Die hat einen Lesenotfall. Sie hat letztes Jahr so viele Bücher abgebrochen wie noch nie und will jetzt unbedingt einen Dealbreaker von uns. Sie liest gern Lucy Fricke, Dörte Hansen, Judith Herrmann und Marc Stadt, Landromane, die nicht zu dick sind. Achtung, Sonderanforderung. Justine liebt Finnland mit seiner Kälte und der Ruhe und würde sich besonders über einen Tipp aus dieser Region freuen. Ich glaube, diese Anfrage ist bei dir sehr gut aufgehoben. Mach es mal, ich gehe schon mal zu den Kinderbüchern rüber.
Ja, also Finnland, da fällt mir auch noch mal ein, Wesen des Lebens, das spielt ja auch in einem Drittel in Finnland. Es geht um die Stellersche Seekuh und da taucht man auch ein in die finnische Geschichte. Haus über dem Fjord spielt nicht in Finnland, aber in Norwegen, also auch in einer nordischen Landschaft von Christina Waller. Das haben wir schon mal vorgestellt vor einiger geraumer Zeit hier im Podcast. Es geht um Familiengeheimnisse als Roman. Elin kehrt zurück in ihr Heimatdorf, als die Mutter stirbt und beim Aufräumen findet sie alte Aufzeichnungen im Nachlass und sie entdeckt ein Familiengeheimnis. Wer waren die Eltern eigentlich wirklich? Und damals, als sie Kind war, da hat mit einem Mal ein Erdrutsch den ganzen Ort zerstört. Mit Folgen. Und das Ganze ist natürlich eine Metapher. Was brachte das ganze Leben damals ins Rutschen? Mehr zu diesem Buch in Folge 84. Also zwei nordische Bücher, die uns sehr gut gefallen haben und die hoffentlich auch dir gefallen.
So, da bin ich in der Kinderbuchabteilung. Hallo, wer bist du und wie kann ich helfen?
Hallo ihr Lieben, ich bin Carmen und komme aus der Nähe von Kassel und ich suche nach einer Urlaubslektüre für meinen Sohn. Der ist 10 Jahre alt, liest aber nicht gerne Spannendes. Also Harry Potter oder die unendliche Geschichte sind dem viel zu spannend und aufregend. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein paar tolle Anregungen habt, da mir langsam auch die Ideen ausgehen. Dankeschön.
Ja, Carmen, da lege ich dir auf jeden Fall Billy Plimpton ans Herz. Das ist ein Buch über einen Jungen, der unbedingt Comedian werden will. Der liebt Witze, kennt total viele Witze und erzählt auch sehr gerne Witze. Kleines Problem, er stottert. Und das verdirbt natürlich oft die Pointe, aber Billy lässt sich nicht von seinem Traum abbringen und will unbedingt beim Talentwettbewerb der Schule mitmachen und es da allen zeigen. Ich heiße Billy Plimpton, heißt der erste Band und es gibt auch einen zweiten, der fast noch besser ist als der erste. Billy Plimpton startet durch. Wirklich eine ganz große Empfehlung von mir. Ich lese nicht so oft zweite Bände. Bei diesem hat es mich irgendwie gereizt. Dachte ich, ja komm, ich lese mal rein und ich konnte nicht wieder aufhören. Das ist ganz schön geschrieben, witzig, berührend, eine richtig gute Geschichte und sehr britisch und das war bestimmt auch schwierig zu übersetzen, hat Henning Ahrens wirklich tolle Arbeit geleistet, also wegen dieser Witze, ne? Nicht so leicht zu übersetzen. Der britische Humor ist ja ganz anders als der deutsche und ich finde, es funktioniert aber trotzdem sehr, sehr gut. Merkt euch das, falls ihr Kinder, die so ungefähr 10, 11 Jahre alt sind, Billy Plimpton von Helen Rutter, zwei ganz, ganz tolle Bücher.
So, Justine habe ich schon abkassiert und da ist aber noch ein Kunde, der braucht auch nicht nur was für Kinder, glaube ich.
Hallo, liebes Booktopus-Team. Jetzt habe ich es endlich auch zu euch in den Laden geschafft. Und zwar suche ich etwas für meine 8 Jahre alte Tochter Elisa. Vielleicht habt ihr noch einen Tipp, was Elisa in den Ferien lesen könnte. Und wenn ihr da noch Zeit habt, vielleicht ja auch noch etwas für mich. Irgendetwas Britisches, Krimi, gerne. Ansonsten bin ich auch da für alles offen.
Ja, da soll die Tochter doch auch direkt was Britisches lesen. Billy Plimpton packe ich direkt auch nochmal für Elisa ein. Und dazu packen wir noch, würde ich sagen, für Elisa, für die Tochter von Matthias, die Gespensterzentrale von Wiebke Nieland und Anne-Dore Krohn. Das ist der Auftakt zu einer neuen Kinderbuchserie, die mir sehr gut gefällt. Yunis ist der Protagonist, ist gerade umgezogen in so einen Berliner Altbau. Hohe Decken, groß alles, hell, blaue Fliesen in der Küche, wie man so gern hat als Eltern. Allerdings Yunis kann dem Ganzen nicht so viel abgewinnen. Der vermisst einfach nur seine Freunde, der wollte gar nicht umziehen. Und dann kriegt er eines Nachts unheimlichen Besuch. Lotte, ein Gespenst, sitzt auf seiner Bettkante und will, dass Yunis mit ihr zurück in die Vergangenheit reist. Genauer gesagt ins Jahr 1897, um da nämlich zu klären, was zu Lottes Tod geführt hat. Das ist ein super spannendes Zeitreiseabenteuer und ganz nebenbei erfährt man so einiges über diese Zeit vor 120 Jahren in Berlin. Also da kommen natürlich Kutschen vor, Gaslaternen beleuchten die Straßen, da sind Briefe in Kurrentschrift geschrieben. Fontane hat einen kleinen Auftritt, hat mir gut gefallen, unterhält sich mit den Kindern irgendwie über von Herr Ribbeck von Ribbeck im Havelland. Und aber so dezent, nicht so Holzhammer-mäßig. Wirklich schön. Gespensterzentrale und Billy Plimpton für Matthias Tochter. Und für Matthias selbst, wollte ja was Britisches, da würde ich mal in unser schönes Geschenkpapier hier in unserem Booktopus-Buchladen. Guck mal, Daniel, was haben wir natürlich, was ist natürlich auf unserem Geschenkpapier abgedruckt?
Ganz viele Oktopoden sind da.
Ja, ist das ja, nicht ja. Ein schönes Geschenkpapier? Ja. Wie gern hätte ich das in echt. Also Matthias, für dich packe ich in unser Oktopus-Geschenkpapier alle lieben Dandelion, aber sie ist tot. Das ist ein wirklich britisches Buch und ziemlich schräg, wie es sich gehört für britische Bücher, vor allem am Anfang. Dandelion ist die Schwester von Poppy und gerade gestorben. Die beiden Schwestern standen sich sehr nah, obwohl sie beide sehr, sehr unterschiedlich waren, sind. Also die eine war, die andere ist. Dandelion, die hat immer Party, Männer, Drogen gehabt und Poppy gibt sich mit so einer eher mittelmäßigen Beziehung zufrieden und mit auch einem eher mittelmäßigen Job. Ist also völlig anders als ihre Schwester, die immer im Mittelpunkt stehen wollte. Und Poppy ist jetzt halt völlig am Boden zerstört und versucht irgendwie ihrer Schwester weiterhin nahe zu sein. Und als ich auf dem Smartphone von Dandelion in deren Dating-App so ein Typ namens Jake meldet und sich mit Dandelion verabreden will, da überlegt sich Poppy, sie antwortet im Namen ihrer Schwester. Also sie tut so, als ob sie ihre Schwester ist und verabredet sich mit diesem Jake. Mehr will ich gar nicht verraten an dieser Stelle, nur so viel. Ich hätte es fast weggelegt am Anfang, in den ersten 30 Seiten, weil es A, wirklich irgendwie seltsam ist, B, dieser Typ Jake völlig unsympathisch und der macht auch unsympathische Sachen. Da muss man so ein bisschen durch am Anfang. Ich glaube, es ist für Frauen schlimmer als für Männer, ehrlich gesagt. Und C, habe ich diese Geschichte nicht so richtig zu fassen gekriegt. Ist ja manchmal so. Ich hatte schon irgendwie, dachte ich, ja, das ist irgendwie was. Ich lese trotzdem weiter. Aber ich war so ein bisschen lost auch. Aber dann, nach 30 Seiten, war ich dann drin und es wurde dann immer besser. Und ich habe es richtig, richtig gern gelesen am Ende. Alle lieben Dandelion, aber sie ist tot. Einigermaßen seltsamer Titel auch. Von Rosie Story. Meine Empfehlung für Matthias.
Ja, ich habe noch was Britisches, eine britische Erinnerung. Was ist englischer als der Rasen von Wimbledon?
Ah.
Ja, der Gärtner von Wimbledon von Jane Grilly. Diese wunderbare familiengeheimnisbiografische Geheimnisgeschichte. Wie kommt dieser weltberühmte Gärtner dieser Tennisanlage, wie kam der nach Wimbledon? Und er erzählt sein Leben. Und das hat uns auch damals sehr gut gefallen. Also das ist wirklich für eine britische Tea Time genau das Richtige.
Auf jeden Fall. Richtig schönes Buch. Das haben wir auch so sehr geliebt, Daniel. Ich erinnere mich.
Ja.
Gut, dass wir das nochmal erwähnen. Ja, dann würde ich sagen, kassier du doch mal Matthias ab. Und ich gehe nochmal zu Anna aus Darmstadt. Da hinten schon wieder in der Kinderabteilung. Allerdings in unserer Kinderuntersektion Krimi. Haben wir natürlich auch.
Haben wir natürlich.
Selbstverständlich. Mit Lupen dekoriert und so Fußspuren. Das sieht richtig schön aus hier in der Kinderkrimi-Abteilung. Und Anna hat mir gerade schon.
Was das ist also wirklich, du lebst das ja so. Diesen Buchladen mit Oktopus-Geschenkpapier, mit Lupendeko. Also liebe Leute, wenn ihr einen Buchladen habt, macht das genau so.
Oder ladet mich mal ein, damit ich mal ein bisschen was dekoriere. Ja. Ach, das wäre so herrlich. Ja, und Anna hat mir schon gesagt, dass sie was für ihre 11-jährige Tochter Romy sucht, die gern spannende Bücher liest, Hauptsache nicht zu kindlich. Ja, und spannende Bücher für dieses Alter, so 10, 11, 12 auch noch, ist gar nicht so einfach, denn man möchte denen in dem Alter natürlich noch nicht so ganz krasse, gruselige Spannung zumuten. Und deswegen gibt es da, glaube ich, relativ wenig. Gerade wenn sie sagt, es darf nicht zu kindlich sein. Lockwood und Co. habe ich ja immer gerne empfohlen von Jonathan Stroud. Diese Gespensterjäger-Geschichte, die ist ab 12, geht auch wirklich zur Sache. Aber wenn man sowas ab kann, dann ist das eine ganz, ganz tolle Reihe. Und gerade neu Christina Olsson, diese schwedische Krimi-Autorin, eine der bekanntesten schwedischen Krimi-Autorinnen, die schreibt ja auch Kinder- und Jugendbücher und hat jetzt relativ neu so einen Dreiteiler rausgebracht. Zwei Bände sind schon erschienen, der erste Flammenrad, und den habe ich gelesen und fand den schon auch ganz schön gruselig. Es geht um Heidi, die mit ihrer Familie in ein altes Haus in so einem kleinen Ort am Meer in Schweden zieht, und plötzlich passieren in diesem Haus seltsame Dinge. Sie finden einen Babyschuh unter den Dielen, jemand schleicht neben Heidis Bett umher, der Sturm hört nicht mehr auf und die Großmutter hat Angst vor einer alten Prophezeiung. Und zusammen mit ihren beiden Freunden Alva und Harry findet Heidi heraus, dass in ihrem Haus, in das sie gerade neu reingezogen sind, vor langer Zeit etwas Schreckliches passiert ist. Und dass das Böse wieder vor der Tür steht. Schon ganz schön gruselig,
ja,
oder?
Ganz schön gruselig.
Wirklich? Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass das was für Romy ist. Christina Olsson, Flammenrad heißt der erste Band, der zweite Sternengrab. Der dritte ist, glaube ich, noch nicht erschienen. Und für alle anderen Kundinnen, deren Kinder ein bisschen Grusel abkönnen.
Ja, kassierst du da mal eben ab? Ich habe da noch eine Kundin entdeckt. Da muss ich mal ganz schnell hingehen, sonst geht die zur Konkurrenz.
Also das geht natürlich auf gar keinen Fall. Schnell, 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 Daniel.
Mein Name ist Katharina. Ich bin noch auf der Suche nach 1, 2, 3 Tipps für Bücher für meinen Sommerurlaub. Ich schätze vor allem Bücher mit einer schönen und besonderen Sprache, gerne auch mit historischem Hintergrund. Zurzeit zum Beispiel interessiere ich mich für die Geschichte von Hexen in Europa. Das ist aber kein Muss. Worauf ich allergisch reagiere, sind Klappentexte, die verraten, dass Frau nach einer Trennung ihr Leben in Scherben sieht, dann nach einer langen Zeit ihrem Kindergartenfreund wieder begegnet, worauf ihr Leben unvorhergesehene Wendungen nimmt. Sowas lege ich direkt wieder weg. Ich bin sicher, ihr findet auch etwas anderes für mich und freue mich auf eure Tipps.
Ja Mensch, Hexen in Europa, da ist eines meiner Lieblingsbücher der vergangenen Jahre, Marschlande von Jarka Kubsova.
Eine Meinst du, wahre das kennst
Geschichte.
Du noch nicht?
Vielleicht.
Aber
sie
vielleicht
kommt ja aus Hamburg.
Nicht.
Naja, ist ja eine Geschichte aus Hamburg, ist sogar im Theater gespielt worden, im Thalia-Theater.
Aber sie hätte es vielleicht erwähnt, wenn sie es schon kennt.
Das stimmt. Also eine wahre Geschichte aus Hamburg, eine Frau, die als Hexe verfolgt wurde. Und Jarka Kubsova erzählt die Geschichte aus Hamburg-Ochsenwerder, bis heute ein kleines, beschauliches Dorf im Südosten von Hamburg. Und sie kontrastiert die Geschichte von damals mit einer Geschichte, einer Familiengeschichte, einer Frauengeschichte von heute. Und dann gibt es von Irene Solar, eine katalanische Autorin, ein Buch, das ist auch so ein Hexensabbat, eine Frauenzusammenkunft in einer Nacht in den Pyrenäen, also ganz satt geschrieben, ein literarisches Werk. Ich gab dir Augen und du blicktest in die Finsternis. Allein schon der Titel, genau. Und das sind so zwei Titel, die ich dir empfehlen möchte zu diesem Thema, Katharina.
Also ich muss schon sagen, Herr Kaiser, das war auch eine einigermaßen anspruchsvolle Anfrage.
Ja.
Sehr gut gelöst.
Ich würde sagen, ja, auch in der B-Note ganz ansprechend.
Absolut. Jetzt noch ins Oktopuspapier einpacken und schon kriegst du den Buchhändlerpreis. Ich würde sagen, einen Kunden oder eine Kundin schaffen wir noch. Wir sind ja schon einigermaßen lange zugange hier in unserem Buchladen heute.
Da ist Claudia, die interessiert sich für die Zeit und das Leben in den verschiedenen Besatzungszonen zwischen 1945 und 1949 in Deutschland und sucht ein passendes Buch. Das ist ja auch eine Nische erstmal, sag ich mal.
Ne? Auch schon ziemlich speziell, würde ich sagen.
Sie mag dicke Schmöker und anspruchsvolle Unterhaltungsliteratur. Liebesgeschichten liest sie nicht so gern. Katharina, da haben wir was, oder?
Ja, da ist mir eingefallen, Die Gedanken sind frei von Julia Krön. Das ist Unterhaltungsliteratur. Ob die jetzt anspruchsvoll ist, wahrscheinlich nicht so anspruchsvoll. Aber andererseits passt es eben genau zum Wunsch nach einem Buch über das Leben in Besatzungszonen. Deswegen würde ich es jetzt einfach mal trotzdem empfehlen. Und es hat auch noch das Thema Bücher in sich. Das ist ja eigentlich immer ganz schön. Das Buch spielt in Frankfurt 1945. Ella will die Buchhandlung ihrer Eltern wieder aufbauen. Und das wird ziemlich schwierig, weil alle Regale verheizt sind, die Schaufenster kein Glas mehr haben und alle Bücher weg sind vor allem. Und es gibt auch gar kein Papier, um neue Bücher zu drucken. Ich fand das super interessant. Julia Krön war übrigens auch schon mal zu Gast bei uns im Podcast, schon sehr lange her, in Folge 85, und hat auch da erzählt, wie sie das recherchiert hat. Und da ging es auch um das Thema Pseudonyme. Da könnt ihr auch gerne noch mal reinhören. Also, interessantes Setting. Frankfurt 45, sie will die Buchhandlung wieder aufbauen, aber es scheitert an allem Möglichen. Und man lernt halt auch sehr viel, wie dieses Leben eben war in dieser zerstörten Stadt. Und wie die Leute auch, obwohl sie ja wirklich viele andere Sorgen hatten, aber trotzdem interessiert an Kultur waren. Die haben dann in diesem zerstörten Buchladen, dann hat sie es irgendwann, die Ella, geschafft, da eine Lesung zu veranstalten. Und die Leute waren so dankbar, dass sie jetzt auch wieder Kultur hatten. Und da dachte ich so, boah, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man in diesem, wo man wirklich so viele Sorgen hat, dass man da überhaupt die Muße hat, zu so einer Lesung zu gehen. Aber das ist natürlich alles historisch recherchiert. Und es geht eben auch um Displaced Persons Lager. In der Nähe von Frankfurt waren ja welche. Und eben diese ganze chaotische Nachkriegszeit. Die Gedanken sind frei von Julia Krön. Da gibt es auch noch weitere Bände. Ich habe tatsächlich nur den ersten gelesen. Aber vielleicht ist das ja was für Claudia. Und ich glaube, du hast auch noch was gefunden.
Ja, Kai Rademacher, den hatten wir in Köln. Der hat sich auch ein bisschen spezialisiert auf diese Zeit, auf die Nachkriegszeit. Und der hat eine Reihe mit einem Ermittler Stave, Inspektor Stave. Eine Reihe, die in Hamburg spielt, in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Der Trümmermörder, der Schieber, der Fälscher. Also Krimis in den Ruinen eines Landes, in den architektonischen und auch in den emotionalen Ruinen eines Landes.
Und das Buch, das wir in Köln hatten, Nacht der Ruinen, ist im Grunde auch schon Nachkriegszeit. Ja. Das wäre vielleicht dann auch was für Claudia. Dann hat sie noch mal Köln drin. Und was ich unbedingt noch empfehlen will an dieser Stelle, ist Unterland von Anne Vorhoeve. Das ist eigentlich ein Jugendbuch ab 14, aber das kann auch jeder Erwachsene lesen. Und das spielt in Hamburg im Frühjahr 1946. Ähnlicher Zustand wie in Frankfurt oder in Köln. Aber eben andere Besatzungszone. Also Frankfurt war ja USA und Hamburg waren ja die Briten. Geht es halt viel darum, wie Flüchtlingsfamilien einfach einquartiert werden bei Leuten. Die müssen einfach ein Zimmer hergeben, in dem dann eine ganze Familie wohnt. Und so ist es auch für die junge Helgoländerin Alice mit ihrer Mutter und ihrem Bruder und ihrer Oma, die nämlich, so heißt es ja damals, 46, nie wieder auf ihre Insel zurückkehren können. Und darum geht es. Es geht auch um Hunger natürlich, um Freundschaft, um Schwarzmarkt, Verrat, Gerechtigkeit und diesen schwierigen Neubeginn im Nachkriegsdeutschland. Und es geht eben auch sehr viel um Helgoland. Und da, tada, James Krüss spielt auch eine Rolle. Er kommt ja von Helgoland. Und wir reden in unserer nächsten Folge über James Krüss.
Es liegt schon auf dem Stapel.
Ich habe hier schon für dich dein kleines James Krüss-Erlebnispaket mitgebracht.
Ach, was? Daniel.
Doch
oh,
mal.
Ja, oh.
Was haben wir da?
Henriette Bimmelbahn.
Ja.
Du hattest ja schon bei Instagram auch geschrieben, da haben wir zahlreiche Reaktionen drauf bekommen.
Wir haben sehr viele Empfehlungen bekommen, was du alles lesen sollst. Im Grunde sollst du das Gesamtwerk von James Krüss
also,
lesen.
Henriette Bimmelbahn, das schaffe ich, glaube ich.
Das schaffst du. Ich habe dir mal in diesem
dann
kleinen.
Dann pfeift sie und sie bimmelt, rattert, knattert, dampft und faucht, ruckelt, zuckelt, klappert, plappert, bebt und bibbert, rollt und raucht.
so schön.
So schön.
Und genau, da habe ich zwei
andere. Schluss, mein Urgroßvater und ich.
Das habe ich dir noch besorgt.
Und Tim Thaler oder das verkaufte Lachen.
So, mal sehen, wie weit du kommst. Ich habe mir die auch nochmal hingelegt, die drei Bücher. Also ich würde sagen, wir konzentrieren uns auf Tim Thaler und du guckst beim Urgroßvater mal rein und die Henriette Bimmelbahn, die nehmen wir natürlich noch
mit. Die nehmen wir nochmal mit. Aber Tim Thaler freue ich mich. Kenne ich nur aus dem Fernsehen, Tommy Orner.
Tommy Orner, ja. So hübsch war der, so niedlich. So, aber für Claudia wollte ich ja eigentlich nicht James Krüss empfehlen, sondern Unterland von Anne Vorhöfe. Also alle, die sich für dieses Thema irgendwie interessieren, besorgt euch das irgendwie antiquarisch. Es gibt es, glaube ich, auch als Book on Demand.
Es ist auch diese Geschichte, dass Helgoland in die Luft gesprengt werden sollte. Ja. Und das haben ja ein paar verhindert dann.
Ja, genau. Also diese ganze Geschichte, auch dieses Drama. Was das für ein Gefühl ist, wenn du da von der Insel, wo die schon seit Generationen leben, wenn du da einfach runtergeschickt wirst und gesagt wird, ja, sorry, die wird jetzt übrigens gesprengt, diese Insel. Und dazu eben noch diese Schwarzmarkt-Szene, dieses Einquartiertsein, dass die Heldin zum ersten Mal wieder zur Schule gehen muss und dann gibt es in der Schule keine Heizung, dann müssen sie doch wieder nach Hause gehen, weil es ist viel zu kalt, können gar nicht unterrichten. Ich finde, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch für Jugendliche ab 14 und ich glaube, Daniel liest jetzt auch bald.
Nach James Krüss. Also erstmal muss ich jetzt Tommy Orner hier lesen, also den Tim Thaler. Aber dann gleich nach Helgoland. Überhaupt Nordsee-Romane ist ja auch ein Trend.
Ist scheinbar auch ein Trend, ja.
Norderney, Borkum, Helgoland. Da geht einiges.
Irgendwann finden wir auch noch ein Buch für dich, was auf Heilig-Hoge spielt.
Auf Heilig-Hoge spielt. Oder wir schreiben es, Katharina.
Oh nein, wir müssen erstmal den Patchwork-Laden schreiben. Hör mal auf. Das ist ein ganz schlechtes Thema.
Heute haben wir Kundinnen und Kunden glücklich gemacht mit vielen Buchtipps.
Wir haben gelernt, eine Buchvase zu basteln. Jetzt mal im Ernst. Also wenn ihr mal was basteln wollt, was mit Büchern zu tun hat, großer Tipp, könnt ihr ja nochmal.
Und auf der Plusseite, niemand wurde verletzt.
Ja, es hätte passieren können. Hätte sehr leicht passieren können.
Das Lineal hat bessere Tage gesehen, aber unsere Finger sind noch dran.
Ja, und vor allem haben wir heute wieder so viele Kunden versorgt. Und alle, die sich für die gleichen Bücher interessieren wie Anja, Claudia, Dörte, Matthias und die anderen Kunden und Kundinnen, alle Bücher, die wir hier heute so vehement empfohlen haben, die findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes, allerdings ausnahmsweise beschränkt auf die wichtigsten Informationen, das heißt ausnahmsweise ohne Übersetzer und Verlag, weil in diesen Shownotes nämlich, das wissen gar nicht alle, da darf man nur eine begrenzte Zeichenzahl reinschreiben. Sonst weiß ich auch nicht, implodiert das System. Ich glaube, dann wird einfach gar nichts ausgeworfen von den Apps. Also insofern, da müssen wir auf so ein paar Infos verzichten. Aber es sind alle Infos drin, die ihr braucht, um das jeweilige Buch zu finden.
Ja, Katharina, da machen wir mal den Schalter zu, sag ich mal. Wir schließen unseren Buchhandel, unseren Buchladen bis Weihnachten. Aber geöffnet haben ja immer noch die echten Buchläden. Vielleicht habt ihr ja Lust, einen neuen zu entdecken. Wir haben da ja gerade eine wunderbare, super Sommeraktion am Start mit unserem Buchhandlungs-Explorer-Pass. Das ist so ein kleiner blauer Pass aus Papier mit drei Stempelfeldern. Da könnt ihr drei unabhängige Buchhandlungen besuchen, die mitmachen. Holt ihr euch die Stempel und schickt dann den fertig gestempelten Pass ein. Es gibt dann auch Gewinne, Gewinne, Gewinne. Was gibt es zu gewinnen?
Es gibt ganz tolle, von mir persönlich gepackte E-Treat Sleep Überraschungspakete. Ich glaube, jeder, der schon mal eins bekommen hat, weiß, dass es sich lohnt, da mitzumachen, denn die sind immer wirklich, wirklich schön.
Ja, also für die Preise kann man mitmachen oder einfach, weil es wunderbar ist, die Buchhandlungswelt, die facettenreiche für sich zu erkunden in eurer Stadt und auch unterwegs im Urlaub. Fast 900 Buchhandlungen machen mit.
Ich glaube, es sind inzwischen sogar schon mehr als 900, aber man kann auch sich noch weiter bewerben. Die Aktion läuft ja noch ein bisschen.
Und es gibt eine interaktive Karte bei uns im Internet, da seht ihr, welche Buchhandlungen mitmachen.
Genau. Und wir wollen ja den Sommer über, haben wir ja versprochen, auch ein paar unabhängige Buchläden nochmal explizit hier im Podcast vorstellen. Auf verschiedene Weise wollen wir das machen. In der letzten Folge ging es um den Bücherberg in Dresden. Die Inhaberin Caro hat uns per Sprachnachricht von den Herausforderungen erzählt. Und Jan und ich, wir waren ja auch schon mal da in dem Buchladen und fanden das Konzept wirklich sehr gelungen. Also es ist einer dieser Buchläden, wo man reingeht und sich sofort wohlfühlt. Es gibt ja auch so Läden, in die geht man rein und man fühlt sich so beobachtet. Ich mag immer gern, wenn noch so eine kleine Nische irgendwo ist, wo ich mich erstmal so zurückziehen kann und und ganz ungestört in die Bücher reingucken kann.
Und genau so ist es in Friedrichstadt, in dieser kleinen alten Holländerstadt in Schleswig-Holstein, südlich von Husum. Da gibt es eine wunderschöne, kleine, aktive, super ausgestattete Buchhandlung von Jan Stümpel in so einem alten Friedrichstädter Haus. Und man, es ist genauso, wie du sagst, man macht die Tür auf und man ist zu Hause. Und es gibt ganz viele, es gibt auch so eine kleine Sitzsituation, so ein Sofa. Und es gibt ein Regal mit BookTok, also mit so unseren Lieblings-Eishockey-Romance-Geschichten und so. Also es ist wirklich ein ganz freundliches Miteinander auch in dieser wunderschönen kleinen Buchhandlung. Friedrichstadt hat ja so eine Größe, da ist es ja nicht mehr selbstverständlich, dass eine Stadt dieser Größe eine Buchhandlung hat. Und diese Buchhandlung ist wirklich Teil der Stadtgesellschaft. Wunderbar.
Also heute eine persönliche Empfehlung von Daniel. Ja. Buchhandlung Jan Stümpel in Friedrichstadt, die ist auch bei unserer Expedition dabei. Sehr gut. Und was ich auch noch hier erzählen wollte, wir haben eine großartige Mail bekommen von Lars. Lars hat uns geschrieben, unsere große Tochter ist vor einem Jahr nach Leipzig gezogen. Zum Geburtstag hat meine Frau Sibylle ein Gutscheinheft gestaltet, das für alle 12 Monate einen Gutschein für eine der vielen unabhängigen Buchhandlungen in Leipzig enthielt. Und da hat uns Lars auch so eine Datei mitgeschickt, dass wir das mal sehen können, wie dieses Gutscheinheft aussieht. Und das ist ganz toll.
Das ist so toll. Ich habe gleich gedacht, Lars, du bist Kandidat für die Eat, Read, Sleep Ehrennadel in Platin. Weil es wirklich so eine wunderbare Idee. Seitenlang, alle Buchhandlungen sind mit Foto aufgelistet, mit Besonderheiten. Was ist das Besondere an dieser Buchhandlung?
Dass sie es aber eintragen kann.
Und das kann sie dann auch eintragen, ihre eigenen Eindrücke von dieser Buchhandlung. Ich war schockverliebt in diese Idee.
Ja, und dann haben Lars und seine Frau auch noch reingeschrieben, schönes Café in der Nähe. Da kann die Tochter dann auch, soll halt aktiv auch auf Entdeckungstour gehen und das schöne Café suchen, wo sie dann vielleicht das Buch lesen kann und soll das dann da auch eintragen. Und das ist so toll, wenn man eine Stadt neu entdecken will, das auch so mitzugeben jemandem. Eine super Idee, das können ganz viele Leute vielleicht nachmachen. Wenn
Buchhandlungen als Leuchttürme in einer Stadt, unglaublich.
Wenn jemand neu irgendwo hinzieht, ist jetzt fängt ja auch demnächst nach den Sommerferien fangen ja sicher viele neu an zu studieren oder eine Ausbildung irgendwo anders zu machen. Und das dann so eine Expedition, ist ja fast eine eigene Expedition durch eine Stadt anhand von Buchhandlungen zu machen, finde ich ganz, ganz toll. Sie kann auch Sterne vergeben. Mhm. Und Lars hat uns geschrieben, dass seine Tochter auch sehr begeistert von dieser Idee war. Und jetzt bekommen er und seine Frau regelmäßig auch Informationen von ihr, welches Buch sie sich denn jeweils in der Buchhandlung gekauft hat. Denn sie hat natürlich für jeden dieser Besuche eben einen Gutschein für ein Buch bekommen.
Mega Geschenk. Und das kann man, wie du sagst, auch für alle Städte nachmachen. Und ich bin gespannt, was denn der Lieblingsbuchladen von Lars Tochter in Leipzig wird. Aber ich sag mal, liebe Leipzigerinnen und Leipziger, nur eine Buchhandlung der Stadt ist bei unserer Expedition dabei, nämlich die Buchhandlung Südvorstadt. Grüße gehen raus, aber ich sag mal, da geht noch was.
Alle anderen Buchhandlungen in Leipzig, come on, macht noch mit. Die Aktion geht noch bis zum 31.08. Da könnt ihr euch auf jeden Fall noch unser Material bestellen. Da ist auch noch genug Zeit, Stempel zu sammeln. Das kann doch nicht sein, dass in so einer großen Stadt nur eine Buchhandlung mitmacht. Da riecht mich gerade so ein bisschen auf fast. Und es ist ja auch so, ich habe ja gesagt, 900 ungefähr sind jetzt dabei. Wir wollen unbedingt 1000 schaffen. Das ist einfach eine schönere Zahl. Und außerdem hat uns Volker Petri vom Börsenverein eine Flasche Sekt versprochen, wenn wir 1000 schaffen.
Und vielleicht upgradet er ja nochmal.
Auf Champagner.
Auf Shampoos, genau. Super.
Also macht nochmal mit den Links, wo man sich bewerben kann als Buchhandlung und wo alle Informationen stehen für alle, die sich Stempel abholen wollen. Den packen wir natürlich auch nochmal in die Shownotes.
Ja, jetzt haben wir noch, Katharina, eine Aufgabe, nämlich den Bestseller für die nächste Folge.
Bestseller Challenge. Die Auslosung.
Ja, dann schauen wir doch mal, was wir haben.
Einige interessante Bücher auf der Bestsellerliste, auch Diskussionsmaterial.
Ja, zum Beispiel Seetaler, das möchte ich eigentlich gar nicht lesen. Ich hoffe nicht, dass das jetzt ausgelost wird. Und auch das neue Buch von Ewald Ahrens, Daniel, das ist, glaube ich, sogar auf Platz 1 gerade.
Auf Platz 1 gerade, genau. Das lese ich gerade tatsächlich, weil es mich natürlich als Ahrens Ultra interessiert.
Hast du das nicht sogar von mir bekommen?
Ich habe es von dir bekommen. Es geht um einen älter werdenden Tänzer. Es heißt 5, 6, 7, 8. Also wie dieses 5, 6, 7, 8.
Ah, ja. Okay, 6, 7,
aber es ist natürlich eine Metapher auch.
Natürlich. Ja, das habe ich gleich weit von mir an Daniel direkt geschickt. Wie ist es denn? Erster Eindruck, ganz kurz. Daumen hoch oder runter? Oder Mitte?
Ja, so in der Mitte. Es ist nicht der stärkste Ahrens. Bis jetzt.
Okay. Hm? Na gut, also dann schauen wir mal, was wir das nächste Mal lesen.
So, ich lose. Und es ist Vera Zischke, Pina fällt aus. Das hast du schon gelesen, glaube ich.
Das habe ich schon gelesen, sehr gut.
Und du, Daumen hoch, Daumen, ohne zu viel zu verraten.
Nein, das dürfen wir nicht verraten. Nein, okay, das ist ja jetzt der gezogene Bessere, da sage ich gar nichts.
Da sagst du gar nichts.
Da sage
ja, genau.
Ich überhaupt nichts.
Gut, ich bin gespannt, ich muss es lesen, dann für die nächste Folge.
Ja, lest doch am besten alle mit uns mit. Ich glaube, ihr werdet es nicht bereuen.
Ah, ein leichter Daumen nach oben. Genau.
Und schreibt uns eure Meinung an eatreadsleep@ndr.de und abonniert unbedingt auch unseren Newsletter. Das lohnt sich auf jeden Fall. Da gibt es immer interessante Neuigkeiten und dort erfährt man eigentlich alles zuerst, was man wissen muss über Eat, Read, Sleep.
Ja, wir sagen Tschüss und gleich gibt es ja noch einen Podcast-Tipp.
Und danach haben wir heute noch auch was ganz Neues, haben wir noch nie gemacht. Wir haben heute noch einen Outtake für euch. Einfach nur, weil ich dachte, falls ihr die Sommerferien über ein bisschen Daniel-Lachen für die gute Laune braucht, dann würde ich euch empfehlen, wirklich, wirklich, wirklich bis zum Schluss dran zu bleiben.
Ich weiß nicht, was du da rausgeschnitten hast und bin selbst gespannt. Aber vor dem geheimnisvollen Outtake kommt hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Udo, ein Leben an der Grenze. Und der Podcast erzählt davon, wie Udo Lindenberg im Laufe seines Lebens immer wieder Grenzen überschritten hat. Sowohl körperlich und seelisch, als auch politisch und natürlich musikalisch.
Ja, es geht einmal quer durch sein Leben, von seiner Kindheit, den musikalischen Anfängen, über seinen Alkoholabsturz bis zum politischen Aktivismus und zu seinem Comeback.
Unsere Kollegen Moritz Casalett und Christina Holstein, die haben mit Udo selbst und auch mit langjährigen Weggefährten und Freunden gesprochen, wie zum Beispiel Jan Delay, Reinhold Beckmann oder Johannes Oerding.
Udo, ein Leben an der Grenze heißt der Podcast, gibt's in ARD Sounds natürlich. Link ist in den Shownotes und in ARD Sounds findet ihr auch unsere neue Staffel Zeitkapsel über Achim Neumann, der Fluchttunnel von West nach Ost-Berlin gegraben hat und darüber mit zwei Jugendlichen spricht. Beide Podcasts unbedingt für den Urlaub runterladen. Guck mal, dann macht man die so, siehst du, dann knickt man sie so ein, aber nicht knicken, sondern nur so rüberschlagen, sodass sich so eine, wie würde man das nennen, so eine, wie nennt man das jetzt, was hier? Was,
also so eine, ja, wie nennt man das wohl? Das ist so eine, was ist denn das? Was ist denn das für ein geografischer, für ein geometrischer,
wie so ein,
das ist eine Schlaufe vielleicht?
Ja, sehr gut.
Das ist eine Schlaufe.
Dass sich eine Schlaufe ergibt. Und
mit der Klebepistole in der Hand. Das ist
mal ein Foto. Oh Gott. So. Pass auf, da kommt bald Kleber raus.
So, okay.
So, Achtung, mal sehen, ein bisschen. Ist hier überhaupt Strom drin? Oh Gott, wir müssen ganz bei Null anfangen. Wir müssen hier ganz bei Null anfangen.